Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute wieder einen kleinen Datenkanal auf Sendung. Diesmal ist es keine Live-Sendung wie gewohnt, sondern es ist eine Vorproduktion, wie man so schön sagt, im Radio OKJ-Jargon. Das heißt, wir sitzen gerade zu einem unbestimmten Zeitpunkt in einem Studio und zeichnen die Sendung auf. Und das hat die Bewandtnis, weil wir heute einen Gast eingeladen haben und über ein spezielles Thema sprechen wollen. Aber vielleicht erstmal ganz kurz, wer sind wir eigentlich? Mein Name ist Jens Kubizil und...
Genau, und ich bin der Jörg. Hallo, Jörg Sommer.
Genau, und wir machen zusammen den Datenkanal, der immer donnerstags bei Radio OKJ ausgestrahlt wird und zu jeder Tages- und Nachtzeit im Internet ausgestrahlt wird. Genau, und wir haben durch Zufall festgestellt, dass es eine wichtige Software gibt, die in Thüringen mitentwickelt wird. Und Jörg hat dann Kontakt aufgenommen. Und deswegen haben wir dann probiert, hier eine Sendung über diese spezielle Software zu machen, wollen die euch ein bisschen vorstellen. Und diese Software heißt KeePass XC. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Und deswegen begrüßen wir heute einen Spezialgast. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Janek. Ich bin Entwickler von KeePass XC. Und ja, wie schon gesagt, ich wohne irgendwie nebenan, also in Weimar quasi. Mhm. Genau, KeePass XC ist ein Passwortmanager.
Mhm. Genau. Dadurch hat es sich jetzt auch angeboten, dich halt direkt hier mal einzuladen, damit wir nämlich auch mal unsere Sendung wieder etwas auflockern und nicht nur zu zweit, sondern auch mal reale Fragen an die echten Entwickler. Oh, Jens, ich bin gerade weg.
Nee, du bist nicht weg, sondern du bist nur ein bisschen leiser, weil du einfach, also mir sind fast die Ohren weggeplatzt, aber wir waren immer noch zu leise und jetzt sind wir ordentlich ausgesteuert, aber in einer Lautstärke, die ich jetzt auch über die nächsten 2 Stunden aushalten kann.
Sehr gut. Okay, genau, es ist nämlich, wir sind gerade auch wieder an einem älteren Schnittpult unterwegs und wir müssen uns erstmal einfinden. Genau, also KeePass XC als Passwortmanager und wahrscheinlich kennen auch einige KeePass.
Genau, das ist das ursprüngliche Projekt, das quasi dieses Dateiformat entwickelt hat und seitdem sind da ganz viele andere Programme aus dem Boden gesprossen, die auf diesem Dateiformat aufsitzen.
Aber vielleicht immer noch in die Details schon reinspringen und in die geschichtliche Entwicklung. Du sagst jetzt Passwortmanager. Stellt sich für mich die Frage, was ist das eigentlich und wozu braucht man sowas?
Das ist gut.
Genau, ein Passwortmanager. Wozu braucht man eigentlich einen Passwortmanager? Ihr kennt das vielleicht, also das ist halt, ihr habt 3 Passwörter und 20 Services, die benutzt, irgendwie Facebook, Twitter, sonst was. Und ihr habt natürlich überall das gleiche Passwort. Und das Problem ist natürlich, wenn ein Account gehackt wird oder das Passwort aus irgendeinem anderen Grund halt irgendwie öffentlich wird, dann sind natürlich alle eure Accounts gleich weg. Oder zumindest irgendwie stehen die offen. Und das will man natürlich nicht. Und deshalb ist es sinnvoll, halt für jeden Dienst ein eigenes Passwort zu verwenden. Und das ist natürlich super schwierig, wenn du dir 30 verschiedene Passwörter merken musst oder 120 oder 500 oder so.
Ich mache das ganz einfach. Ich habe quasi ein Standardpasswort. Meinetwegen Passwort als Passwort. Und dann steht dann hinten dran, meinetwegen Passwort Twitter für Twitter und Passwort Facebook für. Ach, oh Scheiße, ich hab's verraten.
Verdammt.
Wir haben vergessen, dass da noch 1, 2, 3 drin ist.
Genau, 1, 2, 3, genau. Und du kannst das dann für jeden Dienst hochzählen. Das ist natürlich überhaupt nicht ratbar. Nein, das ist natürlich völliger Quatsch. Also, es sollte natürlich jedes Passwort komplett unabhängig voneinander sein und nicht erratbar sein. Und auch deshalb muss das auch gewisse Kriterien erfüllen. Also, es muss zumindest eine gewisse Länge haben und lange Passwörter sind halt häufig schwerer merkbar. Und dann gibt es natürlich noch diese vielen Dienste, die dir irgendwie sagen, das Passwort muss noch mindestens 2 Zeichen, 2 Sonderzeichen, 3 Zahlen und irgendwie 5 sonst was haben. Und spätestens bei dem 5., 6., 7. Dienst ist man dann irgendwann aufgeschmissen, weiß nicht mehr, welche Passwörter man dann jetzt eigentlich wo verwendet hat und verwendet halt überall das gleiche Passwort. Und das, um das halt zu vermeiden, nutzt man einen Passwortmanager, der in einer verschlüsselten Datei die Passwörter speichert.
Und aber ich könnte jetzt doch genauso gut hingehen und sagen, ich mache mir eine große Word-Datei, schreibe da rein, keine Ahnung, Twitter, Doppelpunkt, Passwort ist, keine Ahnung, jetzt irgendwas super Tolles. 1, 2, 3, Radio OKJ, minus Sommer 2017, Schrägstrich. Keine Ahnung,
0815. 2018.
Ja, genau.
Ja, natürlich kannst du das machen. Und im Grunde ist ein Passwortmanager auch nichts anderes. Aber der Trick dahinter ist natürlich, dass die Datei verschlüsselt ist und durch ein Masterpasswort gesichert ist. Das natürlich auch lang und sicher sein sollte, aber es ist tatsächlich nur noch ein Passwort, das du dir merken musst. Und neben einer Textdatei hat natürlich der Passwortmanager auch noch ein paar weitere Features, die vielleicht ganz nützlich sind.
Mhm. Zum Beispiel?
Zum Beispiel automatisches Einfüllen von Passwörtern in Webseiten oder andere Programme und auch das strukturierte Speichern verschiedener Daten, dass du nicht einfach alles irgendwie in einer großen Tabelle hast und dann irgendwie keine Übersicht mehr hast, sondern du kannst es halt auch ein bisschen strukturiert speichern und irgendwie im Passwortmanager kannst du dann beispielsweise den Link anklicken direkt, dass dann die Webseite aufgeht. Solche Sachen, das kriegst du in der Textdatei halt nicht so einfach nachgebildet.
Stimmt.
Oder zum Beispiel auch sinnvoll suchen, solche Sachen. Also die Suche soll ja.
Kann ich meinen Word-Datei auch? Steuerung F.
Steuerung F in der Datei funktioniert auch, ja.
Klar. Aber nicht in dieser strukturierten Form. Es soll jetzt ja auch die Suche umgebaut werden mit diesen Feldersuche, hatte ich jetzt gelesen im Chat. Sodass du gezielter einfach die. Der Passwortmanager speichert ja auch die Daten, nicht nur einfach irgendwie so in einer Zeile oder wie man es vom Word her kennt, sondern eben strukturiert. Du hast den Eintrag, der hat Benutzername, einen Titel, Passwort und so weiter. Also es gibt verschiedene Felder und die kannst du dann auch speziell danach suchen.
Genau, also es ist quasi eine Datenbank mit verschiedenen Feldern. Ja. Und
Datenbank trifft es eigentlich.
Wir sind gerade dabei, halt auch die Suche da noch ein bisschen besser zu machen, dass man halt auch wirklich gezielt nach verschiedenen Feldern suchen kann und nicht nur halt irgendwie in allen Feldern.
Genau.
Okay, das klingt erstmal ganz nützlich. Ja, also okay, also haben wir erstmal geklärt, was so ein Passwortmanager eigentlich macht. Und also grundsätzlich kann man natürlich allen, die da draußen zuhören, noch raten, wenn er sowas nicht schon einsetzt, dann
fangt
jetzt damit an, hört die Sendung zu Ende und dann habt ihr vielleicht einen guten Grund und vielleicht auch eine super Software, wie wir da am Ende feststellen werden, womit man das beginnen kann.
Also rudimentär ist ja auch schon so ein Passwortmanager in den meisten Browsern enthalten.
Ist in den meisten Browsern enthalten, ist aber in der Regel nicht sonderlich sicher gestaltet. Also erstens ist es halt direkt in den Browser integriert, das heißt jede Sicherheitslücke im Browser kann eventuell dann die Passwörter bedrohen, aber das viel größere Problem ist eigentlich, dass die in der Regel so implementiert sind, dass sie die Passwörter einfach in die Webseite direkt einfüllen und nicht irgendwie auf Benutzereingabe warten. Was natürlich dann dazu führen kann, dass eine Webseite einfach ein verstecktes Feld irgendwo anzeigt oder nicht anzeigt. Aber der Browser füllt das einfach aus und schwuppdiwupp sind, ohne dass du es merkst, deine Passwörter weg.
Ja, beziehungsweise sind das halt wirklich nur für Webseiten angelegt, was im Firefox ist, wohingegen im KeePass XC auch die Möglichkeit bietet, alles andere.
Genau, es ist nicht nur für den Browser, sondern du kannst es für alle anderen Dinge auch verwenden.
Und du hattest ja schon so ein bisschen die Historie angesprochen. Wenn ich so meine Historie da angucke, habe ich quasi im Wesentlichen mit einer Word-Datei angefangen, nur dass die Word-Datei keine Word, sondern eine Textdatei war, die mit GPG verschlüsselt gewesen ist. Und die ich halt sozusagen mit so einem WIM-Makro einfach immer geöffnet habe und dann die in der Tat aber letztlich die Passwörter rauskopiert habe.
Aber ich bin auch irgendwann dazu übergegangen und habe ein YAML-Datei geschrieben, also schon gar keine, weil mir auch einfach aufgefallen ist, dass ich was Strukturiertes brauchte. Und deswegen habe ich dann auch schon angefangen, eben mit YAML zu arbeiten als Struktur. Und dann ist der nächste Schritt einfach, dass man ein echtes Programm dafür verwendet. Denn ich habe auch schon angefangen zu skripten ringsherum.
Ja, irgendwann fängst du dann an, halt irgendwie die Dinge zu automatisieren und weiter zu automatisieren. Dann bist du irgendwann an dem Punkt, dass du quasi einen Passwortmanager nachgebaut hast.
Genau.
Und an der Stelle könntest du auch einfach direkt einen nutzen.
Genau. Und was mir damals aufgefallen ist, also sozusagen der erste Software, die mir sozusagen außerhalb meines selbstgestrickten Universums aufgefallen ist, war eine Software von Bruce Schneier. Der so ein Passwortmanager damals geschrieben hat, aber ist auch schon, also ich weiß nicht, wie lange das her ist, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Software heißt, aber das war so die erste sozusagen Software, die ich so als Passwortmanagement-Software wahrgenommen habe. Wie sieht es denn bei dir aus? Ist das auch dein Eindruck oder gibt es noch mehr?
Ich weiß, welche Software du meinst, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißt. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die überhaupt entwickelt wird, ich glaube nicht. Ich habe tatsächlich angefangen mit KeePass, das ursprüngliche Projekt. Ich bin nie umgeschwenkt auf irgendwie die Online-Dienste wie LastPass und so. Aber ich bin dann irgendwann auf KeePass X gewechselt, was quasi ein Cross-Plattform-Port war von KeePass. Das ist nicht das gleiche Projekt, das ist auch nicht immer nur eine andere Version davon, sondern es ist ein eigenes Projekt. Und auch die Basis, auf der wir KeePass XC aufgesetzt haben. Der Grund, warum wir damit angefangen haben, ist dann einfach, dass das KeePass X dann irgendwann einfach nicht mehr weiterentwickelt wurde. Also es haben sich dann die Pull-Requests auf GitHub dann einfach gestapelt. Es waren irgendwie 70 Pull-Requests offen, aber offensichtlich hatte der Maintainer einfach nicht mehr die Zeit oder die Lust oder was auch immer. Das kann ich nicht beurteilen. Und da das halt ein Ein-Mann-Projekt war, war er dann quasi ein bisschen der Bottleneck. Und dann haben wir einfach angefangen und gesagt, dann machen wir einen Fork davon. Und daraus ist dann KeePass XC entstanden.
Ich habe gerade nebenbei nach dem Schneierschen Software-Tool gesucht, was PassSafe hieß oder PasswordSafe.
Genau, Passwort, ja, ja.
Und jetzt habe ich aber deine Rede nicht ganz mitbekommen. Also du hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gesagt, du hast mit KeePass X angefangen.
Ich habe mit KeePass angefangen bin dann auf KeePass X umgestiegen, weil KeePass, das gibt es in zwei Versionen. Das ist halt immer die ganz alte Version, die läuft, die wird auch noch weiterentwickelt. Also da gibt es noch Patches, aber keine neuen Features mehr. Und die ist halt hauptsächlich für Windows entwickelt. Die läuft in Wine so ein bisschen unter Linux, macOS, keine Ahnung. Und die neue Version davon, die ist dann halt irgendwann in .NET geschrieben. Also die kann man dann mit Mono auf Linux dann auch ausführen. Aber es funktioniert alles nicht so richtig. Sieht halt auch irgendwie nicht wirklich schön aus. Und deshalb, es ist halt eigentlich ein Windows-Programm. Es ist auf Windows optimiert und das ist für Windows gedacht. Und KeePass X war halt ein Cross-Plattform-Tool, was halt auf allen Plattformen vernünftig funktioniert. Also hauptsächlich Linux eigentlich. Also ich glaube, die Entwicklung für Windows und macOS, die fiel eher so ein bisschen hinten ab, weil das Toolkit das konnte. Aber mit KeePass XC wollen wir dann jetzt, also sind wir jetzt quasi auch auf allen Plattformen wirklich vorhanden, dass man, und die werden auch alle unterstützt.
Und habt ihr dann einfach das KeePass X geforkt und dann quasi die ganzen Patches, die schon da waren, erstmal eingepflegt oder wie?
Genau, also die ersten Monate des Projekts waren quasi die Abarbeitung der offenen Pull-Requests, aussortieren, was man implementieren kann, merchen, was halt zu merchen ist, aussortieren, was irgendwie vielleicht nicht so dolle war. Und dann irgendwann war man dann an dem dankbaren Punkt, an dem wir dann auch wirklich neue eigene Features dann entwickeln konnten.
Genau. Das ganze KeePass X bzw. XC ist ja in Qt geschrieben.
Also genau, das ist in Qt geschrieben. Genau. Deshalb, das ist halt das Cross-Plattform-Tool, was quasi für ein KeePass X schon die anderen Plattformen irgendwie konnte und das hat auch irgendwie funktioniert und auch irgendwie besser als bei KeePass, wobei so Sachen wie das Autotab, über das wir vielleicht auch noch reden, nur unter Linux richtig funktioniert hat und der macOS gab es das, glaube ich, gar nicht und der Windows, glaube ich, auch nicht wirklich. Das waren so einer der ersten Pull-Requests, die damit reinkamen. Genau, aber jetzt mit KeePass XC sind wir halt auf allen drei großen Plattformen halt auch, also First Party dann auch wirklich drauf.
Und wie viele Leute sitzen dran und entwickeln jetzt KeePass XC? Oder sagt man XC oder XC?
Ich sag's in der Regel XC, weil wir sind ein internationales Team und unterhalten uns auf Englisch. Aber das darf jeder gerne so machen, wie er möchte. Wie viele sitzen da dran? Wir Maintainer sind auf der Webseite gelistet 7. Aktiv am Projekt, also wirklich Code-Contributions machen immer nur weniger. Also es sind dann meistens 3, manchmal 4, je nachdem, wer gerade Zeit hat. Und sonst haben wir halt jede Menge externe Contributions noch. Also wir haben fast mehr Code von externen Contributoren als den wir eigentlich selbst dazu steuern.
Das ist ja auch nicht anders da als am Linux-Kernel.
Genau, wir machen schon so im Großen und Ganzen schon die Mehrheit von dem Projekt, aber Großteil unserer Arbeit ist halt auch einfach Pull-Requests reviewen und den Code dann merchen.
Genau. Die Qualitätssicherung. Aber wo findet man euch jetzt? Also was sollte man im Browser, nicht unbedingt in die Suche, sondern...
Man kann uns auch in die Google-Suche eingeben, da sind wir auch, sehr, auch weit oben.
Ja?
Cool. Ja, man findet uns unter keepersxe.org.
Okay.
Und auf GitHub unter keepersxreboot/keepersxe.
Ah. Ja.
Da sieht man auch die Herkunft des Projektes keepersxreboot. Der Organisationsname wurde gewählt, bevor wir uns auf den Namen entschieden haben. Genau. Und wer sich wundert, wofür KeepersX und KeepersXE eigentlich stehen, KeepersX stand halt für Cross-Plattform und XE ist Cross-Plattform Community Edition.
Okay. Ja.
Und ist es bei euch irgendwie aufgeteilt, eure Entwicklung, dass es jemanden gibt, der meinetwegen den Windows-Zweig entwickelt und jemand Linux oder irgendwas anderes, also
GUI macht.
Wir haben keine festen Rollen in dem Team, aber wir haben glücklicherweise halt doch Maintainer aus allen Plattformen eigentlich. Also ich bin halt hauptsächlich unter Linux unterwegs, aber auch unter Windows. So jetzt, seit ich das entwickle, auch wieder vermehrt. Jonathan, also DroidMonkey, der ist hauptsächlich unter Windows unterwegs und dann haben wir noch ein paar andere unter macOS. Genau, und sonst machen wir halt alles, wer gerade Zeit hat.
Genau.
Ja, also das heißt, wenn ich jetzt sozusagen der Meinung bin, ich will das mal installieren und mal nutzen, dann gehe ich zu keepersxe.org.
Genau.
Vermutlich und suche mir da irgendwie einen Download-Link, den passenden, für mein Betriebssystem. Das heißt also Windows hat man gerade gesagt, Linux, macOS, dann Android.
Nein, Android haben wir tatsächlich nicht. Android und iOS haben wir nicht.
Okay.
Es gibt aber kompatible Clients für diese Plattform auch.
Okay.
Die haben wir in den FAQ verlinkt. Die werden auch nicht von uns entwickelt, was einfach daran liegt, dass unser Team zu klein ist und wir nicht den Sinn sehen, jetzt die Programme, die eigentlich schon gut sind, und auf den Plattformen nochmal neu zu erfinden.
Also wieso funktioniert das, dass jetzt irgendwer anders das, also eben eine Android-App dazu entwickelt hat oder kann?
Das liegt an dem Dateiformat, was ich am Anfang schon angesprochen hatte. Es ist halt, ich will jetzt nicht sagen ein Standard, es ist ein Dateiformat, das weitgehend Open Source ist, nicht wirklich gut dokumentiert, aber halt auch irgendwie einfach zu reverse-engineeren. Und einfach von vielen Open-Source-Tools halt irgendwie unterstützt wird. Und deshalb gibt es halt jede Menge Key-Passes, die dieses Dateiformat lesen können. Zumindest in älteren Versionen, aber mittlerweile auch die meisten in der neuen Version 4. Unter anderem halt KeepersXE, aber halt auch diverse Android-Clients. Also unter Android empfehlen wir halt Keepers to Android. Es gibt noch Keepers Droid, das ist ein älteres Programm. Das ist aber, glaube ich, nur für das alte Format. Und dann gibt es für iOS Keepers Touch und Mini Keepers.
Und wo findet man eure FAQ?
Die FAQ findest du unter Docs FAQ, ganz oben da, in ganz der oben Navigationsleiste.
Rechts, höher.
Ach, ja, das habe ich bisher gar nicht wahrgenommen, diesen Balken hier oben. Okay.
Siehst du mal, wie gut das integriert ist in den Gesamtbrowser.
Ja, das war für mich, ich habe quasi meine Seite fing oben an dem grünen Balken immer an. Also das alles hier oben war für mich gar nicht existent. Okay, nee, dann ist klar. Dann.
Genau.
Was mir nämlich an der Stelle auch aufgefallen ist, es gibt sogar Browser-Erweiterungen, die das direkt unterstützen. Es gibt irgendeine Erweiterung, die wenn man das im Prinzip in der Cloud abgelegt hat, irgendwas, kann man direkt da auf die Datenbank auch zugreifen. Das Format scheint so weit verbreitet zu sein, dass es wirklich
vielfältige
Unterstützung
gibt. Ich denke mal, wie hieß das? Es gibt eine Version oder ein Programm, das direkt im Browser läuft. Das funktioniert auch. So weit verbreitet ist das.
Als ich damals gesucht habe nach einem Passwortmanager, war das nämlich auch mit entscheidend für mich, dass ich gesagt habe, wenn ich mal Probleme habe mit diesem Programm, kann ich notfalls auch noch die Datenbank mit irgendwas anderen öffnen. Das in dem Sinne, wenn es eben diese Schwierigkeiten gibt, in der Vergangenheit habe ich es einfach oft genug erlebt, der Rechner ist abgestürzt und ich muss mit einer fremden Plattform mein System wieder aufbauen. Und dementsprechend habe ich da schon drauf geachtet, dass ich Plattformunabhängigkeit, das was ihr halt schon bietet, aber eben unter Umständen auch noch ein zweites oder drittes Programm nutzen kann.
Ja, also ein Plattform-Login hast du mit dem KDBX-Format definitiv nicht. Da gibt es genug Software, die das öffnen kann.
Hm. Okay, jetzt habe ich also sozusagen das geschafft, habe mir den Download-Link gesucht für die diversen Systeme und habe das runtergeladen und ich habe das in der Tat auch irgendwo schon mal gemacht. Ah. Und also es gibt nämlich auch, also wir haben ja hier so ein Windows-System und wo wir nur als Nutzer aktiv sind, aber da gab es eine portable Variante.
Es gibt eine portable Variante, ja.
Und die habe ich jetzt einfach mal fresh und fröhlich hier entpackt und habe jetzt mal wild entschlossen auf KeePass XC Doppel geklickt und dann erwartet mich hier so ein Bildschirm, meist grau mit dem schönen Wort Willkommen in KeePass XC, Version 2.3.4 passt auch gerade, das ist sehr schön. 2.3.4, ja. genau, und jetzt kann ich sozusagen hier loslegen und also vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, hier auf diesen Knopf neue Datenbank erstellen drücken.
Ich glaube, da liegst du richtig, ja.
Genau, also das würde man dann tun und dann muss ich jetzt hier irgendwie ein Passwort angeben, einen Dateinamen angeben.
Genau, erstmal musst du den Dateinamen angeben. Der Prozess, wie du eine neue Datenbank anlegst, da wird es in der nächsten Version einen etwas schöneren Dialog geben, der einen etwas besser da durchführt. Ja. Hier in dieser Version musst du erstmal noch einfach nur speichern klicken und dann wird die Datei auf deine Festplatte angelegt.
Also kannst ich drück du schon jetzt Geheimnisse verraten, was dann anders sein wird?
Das sind gar keine Geheimnisse, das ist alles öffentlich. genau, also wenn du im Moment, wenn du auf neue Datenbank klickst, dann kriegst du gleich diesen File-Speichern-Dialog, der dir einfach erstmal die Datei auf die Platte schreibt und dann hast du diese Datenbank offen. Und wenn du Einstellungen machen möchtest, wie zur Verschlüsselung, wie viele Runden das verschlüsselt wird, und welches Dateiformat und sowas, dann musst du das alles nachträglich machen. Und das findet auch keiner. Also das ist ein bisschen in den Settings versteckt. Mhm. Während bei dem neuen kriegst du dann halt den Dialog und kannst gleich den Namen für die Datenbank eingeben, so ein Display-Name, klickst du weiter und dann kannst du gleich die Verschlüsselungseinstellungen angeben. Auch so gemacht, dass man da kein Experte sein muss und nicht wissen muss, was jetzt AES oder CHA20 oder so ist, sondern ein bisschen aufbereitet, so dass halt auch der etwas weniger versierter Nutzer damit gut umgehen kann und da durchgeführt wird, um diese neue Datenbank anzulegen.
Okay, also standardmäßig gibt er hier Dateiname, Passwörter an und ich drücke jetzt auch mal beherzt auf Speichern und guck, was jetzt passiert.
Genau, jetzt als nächstes musst du das Passwort angeben, was dein Masterpasswort sein wird.
Okay, und kann ich da jetzt irgendwie Passwort nehmen? Oder?
Da kannst du das Passwort 123 nehmen, aber es empfiehlt sich, etwas Sinnvolleres oder etwas Stärkeres zu nehmen, was du dir vielleicht gerade noch merken kannst, aber was jetzt wirklich nicht daran weiß.
Aber was, also gibt es jetzt von deiner oder von eurer Seite Empfehlungen, wie dieses Passwort aussehen soll?
Es sollte in erster Linie lang sein. Also, wie wir schon angesprochen hatten, gibt es ja diese Seiten, die dir vorschreiben, dass da irgendwie so und so viele Zeichen, Sonderzeichen, Zahlen und sonst was drin sein muss. Das ist eher wenig hilfreich. Also wichtiger ist, dass das Passwort halt lang ist, dass das Passwort weitgehend zufällig ist. Das müssen nicht nur zufällige Buchstaben sein, das können auch zufällige Wörter sein. Also wir haben da auch einen Passwortgenerator drin, den du jetzt hier in dieser Version leider noch nicht für das Masterpasswort siehst. Das ist auch etwas, was wir in der neuen Version dann in Zukunft haben werden, dass du dir auch eins generieren kannst für das Masterpasswort. Mhm. Und da gibt es auch die Version, dass du nicht nur irgendwie beliebige Zeichen dir generierst, sondern dass du dir auch eine Passphrase generierst, die aus einem Wörterbuch aus ungefähr 7000 Wörtern ausgewählt wird und dann ungefähr so 7 Wörter lang ist oder so.
Aber das, du hast ja auch schon mehrfach gesagt, dass ihr Open Source seid. Das heißt, das Passwort, dieses Wörterbuch ist ja dann sozusagen auch öffentlich. Und das heißt, wenn ich das Wörterbuch kenne, kann ich doch das Passwort dann einfach erraten,
oder? Ja, nicht? Aber du kennst auch das Alphabet, oder? Also,
Aber 7000 Wörter klingen ja jetzt gar nicht so viel.
Ja, 7000 Wörter, aber da musst du, wenn du dann 7000 noch 7 hast, dann ist das schon wieder wesentlich mehr. Also, wenn du 7 Wörter hast, dann wächst das einfach exponentiell. Die Möglichkeiten, mit denen du die zusammenwürfeln kannst. Und das ist dann halt einfach ab einer gewissen Menge nicht mehr ratbar. Und natürlich kommt dann noch dazu, dass du dann auch wissen musst, dass natürlich genau diese Passwort oder diese Datenbank halt verwendet wurde. Genau, im Grunde ist dieses Wörterbuch nur dann Alphabet, was etwas länger ist als 26 Zeichen.
Also kannst du jetzt mal sozusagen vielleicht ein paar statistische Angaben dazu machen zu dem Wörterbuch? Also Hast du eine Idee, wie lang das kürzeste, wie lang das längste Wort und wie lang die Wörter im Durchschnitt sind?
Ich habe es nicht genau im Kopf. Das ist die, standardmäßig haben wir die Liste von der IFF. Die haben, glaube ich, so im Schnitt 5 Zeichen oder so. Also halt, es ist eine englische Datenbank mit englische Wörter haben im Schnitt so 5,5 Zeichen oder so. Genau, es ist nicht wesentlich kürzer. Es sind ein paar mit 3 Zeichen oder so dabei. Ich glaube, ich habe auch schon welche mit 2 gefunden, aber es gleicht sich aus. Also im Mittel sind das irgendwie 5 Zeichen. Und wenn du irgendwie 6, 7 Wörter dazu hast, dann sollte das eigentlich ein ausreichend sicheres Passwort sein.
Und das ist auch eure Voreinstellung, die jetzt wieder 6 oder 7 Wörter oder wie?
Das ist ungefähr die Voreinstellung, ja.
Wobei in der jetzigen Version ist ja auch schon der Generator zugänglich. Der müsste doch da oben auch schon funktionieren.
Genau, der ist halt nur nicht direkt integriert in den Master-Passwort-Dialog. Aber wenn du mal auf den schwarzen Würfel da oben klickst, dann machst du den gleich auf. Genau, da hast du jetzt erstmal eingestellt, dass du ein normales Passwort aus Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Zahlen generieren kannst. Dann kannst du natürlich noch andere Dinge anklicken. Aber wenn du mal diesen Reiter mit Passphrase da anklickst, dann hast du da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wörter.
Und das ist auch die Standardeinstellung hier.
Und das Schöne ist, es wird im Prinzip immer der Grad angegeben, also wie gut ist dein Passwort. Wenn du theoretisch jetzt im Prinzip nur 3 Wörter wählst, genau, oder bei 4 Wörtern ist es eigentlich schon schwach.
Genau, das ist natürlich nur eine Schätzung. Also das ist jetzt, da steht dann halt Entropie 51,7 Bit. Ja, es ist natürlich nur eine Schätzung, wie ungefähr, wie gut das Passwort ist. Also ob jetzt ein Passwort von 90 Bit viel besser als ein Passwort mit 85 Bit, das ist jetzt fragwürdig, aber so um und bei kann man halt schon sagen, ob das jetzt ein gutes Passwort ist oder nicht.
Und da kann man sich ja jetzt auch eigene Wörter einfügen, genau. Also was weiß ich, den Namen der Oma und alles, bis hin zu Fantasiewörtern, die ja auch irgendwie zusammengesetzt werden, sprich die nicht in dem Originalwörterbuch
sind. Du kannst das beliebig bearbeiten, du kannst auch verschiedene Trennzeichen angeben und halt, wenn du das für irgendwas verwenden möchtest, was dann doch wieder ein Großbuchstaben und eine Zahl erfordert, dann kannst du dir da auch einfach einfügen. Unser Passwort-Checker, der guckt auch so ein bisschen, also jetzt nicht bei den Passphrasen, weil das sind ja Wörter, aber bei den normalen Passwörtern guckt er auch so ein bisschen, ob das jetzt nur ASDF QWERTY 1, 2, 3 ist oder so, oder ob das halt wirklich zufällig zusammengewürfelte Sachen sind.
Okay. Und habt ihr Planung, das irgendwie zu erweitern, das Wörterbuch?
Weil, also, das Wörterbuch selbst nicht, nein.
Also ich sag mal, also ich habe so leichte Bauchschmerzen mit so einem Grundwörterbuch von 7000 Zeichen. Das ist zwar momentan ist es schon hinreichend sicher, aber ich persönlich würde mich wohler fühlen, wenn es irgendwie über 10.000 wären. Ich glaube, das...
Ist das Wörterbuch einkompiliert? Denn das sollte doch austauschbar sein.
Das ist austauschbar. Also es ist, du kannst tatsächlich auch andere Wörterbücher hinzufügen. Das ist nicht im Interface drin, aber du kannst in den Ordner, wo die Datei liegt, auch eine andere Datei reinlegen. Dann kannst du das auch auswählen, welches Wörterbuch du verwenden möchtest. Okay. Du kannst natürlich auch ein längeres verwenden. Es sind natürlich nicht 7000 Zeichen, sondern 7000 Wörter.
Ja, Entschuldigung, ja. 7000 Wörter. Ja.
Genau. Du kannst natürlich ein längeres verwenden. Aber 7000, 10.000, das sind schon Größenordnungen, bei denen das kombinatorisch sehr, 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 sehr groß wird.
Richtig. Aber es ist eben so, ich hätte gerne noch ein paar Worte mehr, weil, also wie gesagt, ich denke, momentan ist man da sicher. Aber sozusagen für den paranoiden Menschen da draußen
Der kann sich das anpassen.
Ich sag mal, da hätte ich so. Das ist für mich so gerade auf der Grenze, wo ich sage, ist
ja, du musst dir dazu noch sagen, wenn du das Wörterbuch vergrößerst du nur die Basis. Also genau. Die Kombinationen sind ja A hoch N und A ist dann halt einfach die Basis, das sind die 7000 oder 10.000 Wörter und das wird natürlich mehr, wenn du das natürlich vergrößerst, aber es wird nicht so viel mehr, wie wenn du ein Wort einfach hinzufügst. Also wenn du von den 7000 Zeichen einfach ein Wort mehr machst, wenn du 7000 Wörter ein Wort mehr machst, dann ist es natürlich wesentlich mehr, als wenn du das aus den 7001 machst.
Ja, aber am Ende muss ich mir es auch merken. Also das ist jetzt so der Kompromiss, den ich haben muss und ich meine, mir fehlt da noch die langfristige Erfahrung, wie gut ich mir jetzt so 4, 5, 6, 7 Wörter merken kann. Also das, Jörg hat das schon, der kann da schon mehr dazu sagen.
Ich habe mir einen ziemlich bekloppten Satz ausgedacht, also der einfach nicht logisch ist, also den man auch in dem Sinne nirgendwo in einem Text finden würde. Und gerade deshalb merkt er sich so gut. Also ich habe die Wörter auch alle ordnungsgemäß geschrieben. Ich habe da nicht irgendwie Tücken oder sowas noch mit eingebaut und habe da, glaube ich, 10 oder 12 Wörter. Also es ist einfach ein Spruch. Okay. Ja, ein Spruch. Und der merkt sich einfach aufgrund dessen, dass er halt so komisch ist.
Okay.
Es ist ähnlich wie dieses XKCD mit diesen Pferdestapelnden.
Correct Horse Battery Stable.
Stable, ja, genau.
Ja.
Und also habe ich echt mir es dadurch gemerkt, weil es halt so komisch ist.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Was du auch machen kannst, was jetzt vielleicht sonst nicht empfohlen wird, ist, du kannst dir das Passwort auch tatsächlich aufschreiben. Also es ist nicht so, dass du dazu schreiben solltest, dieses ist das Passwort für. Das solltest du vielleicht nicht tun. Ja. Du solltest es dir vielleicht auch nicht an den Monitor kleben. Aber du kannst es dir durchaus, wenn du es an einem sicheren Ort, vielleicht
unter die Tastatur,
ständig bei dir, nicht, vielleicht nicht unter der Tastatur irgendwo bei dir trägst oder an einem anderen sicheren Ort hast, kannst du es dir auch aufschreiben, solange bis es dir gemerkt hast.
Genau. Mhm. Ja, ich versuche das halt, ich nehme halt Worte und streue sozusagen aber in die Zwischenräume nochmal ein bisschen,
oder das,
bisschen was mehr schön. Rein, was jetzt Sonderzeichen ist und zum Teil aber auch nochmal ein extra Wort, was ich mir nochmal ausgedacht habe. Also
genau.
Das ist halt.
Und Spielerei. Letztendlich ist die Frage im Prinzip des Bedrohungsszenarios für den normalen Anwender, der vorwiegend einfach mal einen Unterschied machen soll zwischen seinen Amazon und Facebook und anderen Diensten, für den reichen auch solche Grunddinge.
Ja.
Genau. Aber es lässt sich eben auch beliebig ausbauen.
Da ich dieses Jahr jetzt schon einiges erleben durfte,
ja. Ja, gut.
Weiß ich, dass ich mein Bedrohungsszenario da ein bisschen anders einschätzen muss.
dass da mal auch diese Passwortdatenbank sicher verschlüsselt sein Richtig. Muss.
Aber egal. Also okay, wir sind aber jetzt quasi bei dem Thema gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt hier diese Passwortdatenbank angelegt.
Genau.
Und waren gerade dabei, ein Passwort hier einzugeben. Jetzt wollte Jörg nochmal kurz reingrätschen.
Ich glaube, es war 123 oder ABC. Genau.
Nee, 123. Ich habe mir das sichere Passwort 123.
Ist nicht schlimm, wenn du es vergessen hast, weil es gibt neben dem Eingabefeld noch das Auge. Das verwende ich auch sehr
häufig. Ganz hier drüben.
Ja, genau. Falls also, man dann doch mal wieder guckt.
Cool. Also falls ich das Passwort vergessen habe, drücke ich einfach das Auge und sehe.
Nur solange es noch eingegeben ist.
Ja, dann ist es natürlich nicht eingegeben.
Genau. Nee, aber was mir vorhin noch als Frage hier offen war, jetzt steht hier unten irgendwas von einer Schlüsseldatei.
Ja.
Was, wenn ich da hier draufklicke, was passiert dann?
Da passiert erstmal nichts, aber du kannst jetzt eine Schlüsseldatei anlegen, wenn du dann mal auf Erstellen klickst. Und was das tut, ist, kriegst du wieder einen Dialog, wo du eine Datei auswählen kannst, beziehungsweise einen Dateinamen eingeben und dann Speichern klicken kannst. Das generiert dir einfach eine Datei mit zufälligem Inhalt. Das sind einfach ein paar zufällige Bytes da drin. Das ist quasi einfach die Erweiterung deines Passworts. Das kannst du jetzt irgendwo dir an einen sicheren Ort legen, vielleicht auf irgendeinen USB-Stick, den du nur dafür verwendest oder so. Und kannst dann diese Datei verwenden zusätzlich zu deinem Passwort.
Okay. Wie siehst du das? Findest du es eher anratenswert, das zu machen? Oder ist das Spielerei? Brauchen wir es nicht?
Wir haben noch eine weitere Möglichkeit, Challenge Response. Da kannst du so ein YubiKey mit einstecken. Ja, das unten. Ist quasi so ein USB-Security-Dongle. Ich empfehle schon, gerade wenn die Datenbank etwas größer wird und man dann so ein paar mehr hundert Passwörter da drin hat, die dann vielleicht auch teilweise wichtig sind, vielleicht nicht nur ein Passwort zu verwenden, sondern zumindest eine Schlüsseldatei oder am besten einen YubiKey dazu.
Also ein YubiKey ist so eine Art USB-Stick, glaube ich. Ne?
Das ist ein USB-Stick, genau, mit so einem kleinen Kryptochip drauf. Es gibt die in verschiedenen Versionen, da muss man ein bisschen aufpassen. Also der billige, der kann nur den FIDO-Standard. Das ist für Login bei Google und GitHub und so. Das funktioniert nur für Online-Services. Aber die etwas teureren, die können dann auch HMAC SHA-1. Das ist dann quasi so ein Challenge-Response-Protokoll, was auch offline funktioniert und für diesen Passwortmanager verwendet werden kann.
Okay. Ich meine, Google greift dann in unser aller Leben ein und Google hat vor kurzem diesen Titan-Key vorgestellt. Kennst du den und würde das damit auch gehen?
Nitro-Key sagt mir was, Titan-Key gerade nicht, nee.
Okay. Also vergleichsweise neu, Google hat ja schon ganz lange die YubiKeys bei sich im Einsatz für ihre Mitarbeiter und hat festgestellt, dass die halt wirklich wahnsinnig erfolgreich in dem Sinne sind, dass es halt kaum noch Phishing gibt und verschiedene andere Sachen. Und dann haben die dann irgendeinen angefangen halt selber so einen Teil zu entwickeln. Und also gefühlt vor 2-3 Monaten haben die halt gesagt, sie haben diesen Titan Key jetzt entwickelt und den kann man halt auch mit hier einsetzen und der macht halt auch die üblichen Protokolle.
Ja, also die meisten können halt wirklich nur halt das FIDE U2F. Was ein bisschen schade ist, das ist halt ein offener Standard, das ist halt schön. Es hat da nicht so den Lock-in, aber für die anderen Funktionen dann doch schon eher. Also so OpenPGP, das können dann wieder einige, weil das einfach so eine normale Smartcard-Funktion ist, aber so HMAC und so, da muss man dann schon sehr gucken, dass sie das auch können.
Was heißt, wenn ich jetzt so einen YubiKey habe, ich stecke den in meinen Rechner rein und dann sage ich hier, keine Ahnung, Challenge Response und dann, ich kann das nicht lesen, soweit von...
Genau, das ist, da gibt es noch einen Button Neu laden, der tut jetzt nichts, weil kein YubiKey eingesteckt ist.
Aber der wird dann sozusagen versuchen, mit dem YubiKey Kontakt
aufzunehmen. Genau, da siehst du so eine kleine Ladebar und dann siehst du da so ein Dropdown, wo du dein YubiKey auswählen kannst und dann wird er hinzugefügt zur Datenbank.
Und funktioniert das unter allen Betriebssystemen problemlos?
Das funktioniert unter allen Betriebssystemen, ja.
Okay, also auch unter Linux muss man bei manchmal, also je nachdem, wie man den YubiKey einsetzt, ja diverse andere Software nochmal.
Nein, dafür musst du keine Software installieren.
Okay, gut. Gut, das wollte ich schon wissen.
Das ist doch gut.
Wunderbar. Okay, dann...
Und du kannst das Ganze ja auch kombinieren. Du kannst im Prinzip dein Passwort machen, du machst noch eine Schlüsseldatei auf dem USB-Stick und den YubiKey.
Genau, du kannst alles drei machen. Ich habe irgendwann aufgehört, als dann auch das KeePass to Android dann auch unsere Version des Challenge Response dann implementiert hat und das dann deshalb auch unter Android ging, dann aufgehört, die Schlüsseldatei zu verwenden, weil das ein bisschen anstrengend ist, einfach alles drei zu haben.
Ja. Okay, also wir sagen mal, wir nehmen Passwort und Schlüsseldatei, da sind wir hinreichend sicher für die OKJ-Verhältnisse.
Genau, solange die Schlüsseldatei halt geheim bleibt. Du musst auch keine generieren, du kannst auch irgendwie irgendein Urlaubsfoto verwenden, das sollte halt irgendeine Datei sein, die nur du hast und von der niemand weiß, welche sie ist, wo sie ist und darauf Zugriff hat.
Okay.
Und die sollte sich nicht verändern. Also wenn du deine Urlaubsfotos bearbeitest, ist es schlecht.
Okay. Gut, dann drücke ich jetzt mal wieder beherzt auf OK und guck, was passiert. Oh, es ist weiß.
Es ist weiß. Es ist von grau nach weiß geworden.
Genau.
Ja, genau, das ist jetzt deine Datenbank. Da hast du links so ein Panel, wo Ordner sind. Da ist im Moment nur ein Root-Ordner drin. Und rechts, da ist im Moment noch gar nichts drin. Da sind dann deine Passwörter. Also die Einträge mit den Passwörtern.
Genau, dann wird es dir jetzt nahelegen, dass ich sozusagen einfach mal mein neues Passwort hier anlege. Jetzt muss ich nur gucken. Also. Hier gefühlt würde ich hier draufklicken, was ist auch falsch ist.
Nein, du musst die Icons, genau, das ist auch so eine Sache, da wollen wir in der nächsten Version ein paar etwas besseres Iconset nehmen. Das hier ist noch das alte Iconset von KeePass 6.
Okay, also jetzt drücke ich mal hier neuen Eintrag hinzufügen, genau. Jetzt geht wieder hier was Neues an und da kann ich jetzt loslegen und sagen, ich möchte gerne einen Titel angeben. Radio KJ, mein Benutzername ist Datenkanal. Mein Passwort ist 12345.
Genau, da kannst du auch wieder den Passwortgenerator verwenden, der ist da rechts. Genau.
Also wenn du was neu anlegst und noch kein Passwort hast.
Und dann, keine Ahnung, URL, HTTP.
s://datenkanal.org.
Genau. Und hier würde ich halt auch wirklich empfehlen, den Passwortgenerator zu verwenden, weil anders als das Masterpasswort sind genau das hier die Passwörter, die man sich natürlich nicht merken muss und auch nicht vielleicht nicht merken sollte. Genau.
Also hier ist jetzt, sag mal, meine Annahme ist, dass ich jetzt quasi ein existierendes Passwort nehme erstmal.
Okay. Das kannst du dann.
Also erstmal sozusagen so eine Inventur mache, jetzt schmeiße ich alle meine Passwörter hier rein. Und das Erste, was mir jetzt sozusagen hier auffällt, es gibt ein Verfallsdatum, was erstmal ausgegraut ist, könnte ich sagen, hier verfällt. Und dann lege ich irgendwie ein Verfallsdatum fest. Was steht hier? Ich kann es immer nicht lesen.
In einer Woche oder in einem Jahr verfällt das Passwort.
Wenn ich das jetzt ankreuze, was passiert dann?
Es wird dann einfach rausgelöscht. Nein, natürlich nicht. das wird dann einfach markiert nach der Zeit, als dieses Passwort ist expired, vielleicht solltest du das mal ändern.
Okay, aber kriege ich als Nutzer irgendwie eine aktive Warnung, dass das jetzt expired ist oder wird das einfach nur grau?
Wenn du die Datenbank aufmachst und da ein Passwort gerade drin ist, das schon expired ist, dann wird das halt mit so einem Kreuz markiert. Was anderes passiert da nicht.
Okay.
Beziehungsweise in der Suche fliegen die Dinger raus. Also was in was im Zusammenspiel mit dem Browser ist, das ist nämlich hilfreich.
Ich nutze das Feature tatsächlich selten.
Ah doch, ich habe es bei mir mittlerweile auch schon für abgelaufene Dienste im Einsatz, wo ich halt nicht mehr zugreife oder eben die alten Passwörter.
Also das kann ich gleich mal ein Feature-Request machen, weil das fände ich cool, wenn ich da wirklich aktiv eine Warnung kriege und weil ich gerne, also das gerne nutzen würde. um quasi auch Passwörter zu rotieren. Also wo ich, sag mal, ich habe halt Umgebungen, wo ich, sagen wir mal, in regelmäßigen Abständen neues Passwort einsetzen muss. Und also, was ich cool finden würde, wenn das Passwort jetzt abgelaufen ist, wenn ich das sozusagen aktiv irgendwie beim Öffnen so ein, wenn vielleicht ein Dialogfeld hochpoppt oder irgendwas anderes, wo ich gesagt kriege, hier, Passwort ist abgelaufen und klick mal dahin.
Also wir haben irgendwo einen Feature-Request oder so einen Pull-Request, ne, ich glaube, so einen Feature-Request, zumindest eine Liste von abgelaufenen Passwörtern zu erhalten. Das ist bei uns definitiv im Hinterkopf, ist aber im Moment noch nicht direkt auf der Agenda.
Da würde ich nämlich auch so aus Entwicklersicht die Frage stellen, wie soll das funktionieren? Also man müsste in der Datenbank das letzte Öffnungsdatum hinterlegen. Wann läuft ein Passwort ab? Willst du ständig informiert werden, da ist ein altes Passwort? Oder im Prinzip nur das, was abgelaufen ist seit dem letzten Öffnen?
Also, sag mal, vielleicht, ich meine, ich spiele ja hier jetzt gerade sozusagen den unerfahrenen Nutzer. Ja. Also, was bei mir aber sozusagen, also mein Verhalten jetzt, wenn ich mein Nutzungsverhalten angucke, ist, dass ich sozusagen diese Datenbank bleibt jetzt die ganze Zeit offen. Ich habe bei mir das halt so eingestellt, dass die Datenbank relativ schnell wieder sozusagen verschlüsselt wird. Also, dass das quasi hier einen, also, dass ich die Datenbank nicht sehe, sondern einfach wieder mein Passworteingabefeld. Und sozusagen für mich jetzt sozusagen von meinem Gefühl her, ich weiß nicht, wie ihr es intern realisiert habt, ist quasi die Eingabe des Passworts wie so eine Neuanmeldung am System. Und sozusagen bei jeder Neuanmeldung könnte die Software jetzt prüfen, ist jetzt ein Passwort abgelaufen? Und wenn ja, zeigt es mir das entweder an oder, also schön wäre es dann, wenn es wie so, also ich, von Outlook kennt man das vielleicht, wenn so eine Terminwartung kommt, wo du sagen kannst, warten mich in 10 Minuten nochmal oder so. Also das, wenn ich jetzt ein bisschen spiele mit meinen Gedanken, wäre das vielleicht noch cool, weil vielleicht ich in dem Moment keine Lust habe oder keine Zeit, das Passwort zu ändern oder auch nicht im richtigen System sitze. Dann wäre es schön, wenn ich sagen könnte, nee, warn mich morgen nochmal oder sowas. Also das wäre nochmal sozusagen das i-Tüpfelchen obendrauf, wo ich dann sozusagen, also wo das vielleicht intern nochmal um den Tag verlängert das werden würde.
Erfordert natürlich immer, dass die Datenbank dann natürlich auch geändert wird. Also wenn du dann vielleicht irgendwo eine Read-Only-Version davon hast, funktioniert das vielleicht nicht.
Richtig.
Oder wenn du es ja halt gerade nur aus dem Browser raus geöffnet hast oder so, von deiner Nextcloud oder so. Die Idee war es, glaube ich, soweit ich das in Erinnerung hatte, erstmal einfach eine gut zugreifbare Übersicht zu haben über alle abgelaufenen Passwörter. Das wäre schon mal so ein Schritt in die Richtung.
Ja, genau, richtig. Genau. Schön. Aber okay, also das war...
Oh, dein jetzt. Passwort ist abgelaufen.
Mein Passwort ist abgelaufen.
Oh nein, schnell ändern.
Aber interessant ist, war das, also gut, ich meine, es war jetzt parallel, also es könnte aber wirklich an der Zeit gelegen haben, weil ich hatte es auf 57 eingestellt und wahrscheinlich ist die Uhr gerade umgesprungen. Okay, also mein Passwort ist abgelaufen, man hat jetzt gesehen, es hat ein rotes X gekriegt.
Ja,
und
grauen Strich durch.
Richtig. So, und hier, ja, also man kann hier noch Notizen reinschreiben in so ein großes Feld.
Ja, das ist einfach ein Freitextfeld.
Das ist einfach ein Freitextfeld.
Genau. Und, warte mal, das muss ich mal probieren, weil das, genau, das ist etwas, was mich persönlich auch nervt, aber ich meine, ich bin es halt gewohnt, dass ich von Feld zu Feld springe und das ist halt hier so ein Punkt, dass ich hier mit meiner Maus, also mit Tab nicht mehr weiterkomme. Ich meine, ich verstehe das, weil es ein Textfeld ist, aber das ist sowas, was mich immer ein bisschen nervt, weil ich dann auf immer zur Maus greifen muss oder irgendwie dann überlegen muss, alt, irgendwas.
Ja, irgendjemand nervt es immer. Ne?
Also ja,
mich nervt es dann auch manchmal in anderen Feldern, dass ich dann halt kein Tab eingeben kann in ein Freitextfeld. Andererseits ist es hier das letzte Feld. Ne?
Es genau, ist also es ist auch
nicht so dramatisch.
Es ist auch wirklich nicht so, dass ich da jetzt völlig übergenervt bin, aber ich merke immer, wenn ich hier was reinschreibe, dann sozusagen das Finger-Memory ist das Tab und dann passiert aber nichts und dann muss ich erstmal überlegen.
Aber was ich auch noch erwähnen kann, was schön ist an den einfachen Eingabefeldern, da funktioniert nämlich nur ein simples Enter zum Speichern des.
Richtig.
Also es ist für die Tastatur auch sehr gut optimiert.
Genau, also auch hier hat man hinten wieder das Auge zum Angucken, das hat man ja vorhin schon. Und auch hier den Passwortgenerator. Und das ist das, was du vorhin schon mal erzählen wolltest, dass wenn du jetzt quasi ein neues Passwort erzeugst, ist es natürlich sinnvoll, jetzt hier in der Tat nicht irgendwie das übliche 1, 2, 3, 4, 5 oder Passwort zu nehmen, sondern das, was wir schon gerade vorhin besprochen haben, einfach auf eure Möglichkeiten da zurückzugreifen.
Ja, genau. Hier generierst du einfach ein beliebig langes Passwort. Man muss es sich ja nicht merken. Ab und an hast du dann mal wieder irgendeinen Dienst, der dir dann sagt, das Passwort darf leider nur 32 Zeichen haben. Da weißt du dann, dass es wahrscheinlich im Klartext gespeichert wird. Genau. Aber in der Regel kannst du ein beliebig langes Passwort da generieren.
Genau. Und also auch wenn ich vorhin ein bisschen rumgemosert habe mit der Passphrase, also an sich muss ich sagen, finde ich das super toll, dass ihr das macht. Also dass man sozusagen hier so eine Passphrase überhaupt auswählen kann. Und das, also, also auch für die Hörerinnen und Hörer da draußen soll also nicht als Meckern rüberkommen, sondern an sich ist das für mich wesentlich besser, so über ein Wort, über eine Passphrase das zu machen, als über so ein kryptisches Passwort, was ich irgendwie nach 2 Minuten vergessen habe.
Ich nutze die Passphrase innerhalb der Datenbank immer für Passwörter, die ich mir dann eventuell doch vielleicht mal merken muss, weil ich vielleicht gerade mal nicht meine Passwortdatenbank zur Hand habe. Also irgendwelche Passwörter, die ich wirklich häufig dann verwende, für irgendwelche sehr, sehr viel genutzten Dienste. Und für alles andere nutze ich dann einfach irgendwie ein 30, 40, 50 Zeichen langes normales Passwort.
Ja. Und ich habe also vor kurzem so ein kleines Experiment mit ein paar Schülern gemacht bei uns in der Schule. Ich habe so eine IT-Werkstatt gemacht, so hieß das, also wo wir ganz viele Sachen mit Computern halt so angestellt haben. Und am ersten Tag habe ich die halt gebeten, so ein 8 Zeichen langes, also Passwort würde ich jetzt mal sagen, sich auszudenken. Also so Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen. Und habe denen nur quasi den Auftrag gegeben, quasi so ein 8-stelliges Zeichensalatsding sich da auszuwählen und sich das zu merken. Und sozusagen, dann haben wir halt so Rechner auseinandergebaut und zusammengebaut und installiert und so weiter. Dann habe ich dann abends dann ein paar Accounts für die Kinder angelegt und habe die dann am nächsten Morgen, also 24 Stunden später, dann gesagt, hier ist euer Account, Nutzername ist euer Vorname und Passwort ist das, was ihr mir gestern aufgeschrieben habt. Und also das diente mir eher so zu Demonstrationszwecken natürlich, weil mir klar war, dass also nicht unbedingt die Mehrheit der Leute das noch weiß. Und in der Tat von, ich glaube, 9 Schülern war es einer, der noch sich einloggen konnte. Die anderen hatten, also die waren nahe dran alle, also einige zumindest, die haben sich um ein Zeichen zum Teil vertan gehabt, aber sozusagen einen validen Login hat nur ein einziges Kind geschafft.
Ja, Menschen sind sehr schlecht darin, sich die Passwörter zu merken, aber sie sind auch sehr schlecht darin, wirklich zufällige Passwörter zu generieren. Selbst wenn du einfach auf der Tastatur rumhämmerst, hast du immer irgendwelche Patterns drin von ASDF, von QWERTY und sonst was.
Genau, also insofern kann man das also nur empfehlen, also hier diese Passwort-Erzeugen-Funktion auszuwählen. Das heißt, wir haben es so zunächst erstmal ganz einfach so einen Eintrag erzeugt mit dem Titel, Benutzername und Passwort, was ich jetzt sozusagen entweder eingeben kann oder erzeugen kann. Und jetzt noch eine URL, wenn eine Website dazu ist und dann drückt man halt irgendwie per Enter und dann ist man fertig. Und dann ist er halt da und dann kann man halt damit arbeiten. Jetzt vielleicht nochmal zurück zu der ganzen Erzeugung. Da gibt es noch ganz viele weitere Sachen. Es gibt
ganz, ganz viele weitere Sachen,
ja. Also Jörg hat noch irgendwas.
Ich würde auch noch gleich auf diesem ersten Feld erwähnen, dass man eigentlich auch nicht alles ausfüllen muss, was ich nämlich sehr praktisch finde.
Ach so, stimmt.
Ich habe nämlich zum Beispiel bei mir angefangen, auch die PIN der Kreditkarte hinterlegt und diverse Lizenzschlüsse fürs Windows, alle möglichen Sachen, die in irgendeiner Weise halt einigermaßen sicher sein sollen, die sicher aufbewahrt werden sollen, lassen sich hier schön hinterlegen, eben wenn kein Benutzername für sowas existiert, wie es zum Beispiel bei First Handy ist. Und, du machst wohl gerade einen komplett leeren Eintrag.
Genau, also.
Ja, alle Felder sind optional.
Alle Felder sind optional, super, man kann also einen leeren Eintrag anlegen.
Kannst einen leeren Eintrag anlegen. Cool. Ja, im Moment hast du noch ein Notes-Feld, was aber auch nichts drin steht.
Ein was?
Du hast den Notes noch angeklickt. Genau, jetzt hast du das Notes-Feld ganz raus. Macht nicht wirklich einen Unterschied.
Aber jetzt ist es richtig leer.
Ja, es ist richtig leer.
Aber es gibt trotzdem, mein Lehrer-Eintrag hat noch ein Passwort.
Ja, das Passwort, das wird in der Übersicht immer, da wird immer eine gleiche Anzahl an Bullets angezeigt. Also selbst wenn das Passwort 500 Zeichen lang ist, sind das diese 7 Bullets oder 8 oder so.
Also man kann sozusagen auch das Minimaleintrag, einen leeren Eintrag quasi erzeugen.
Genau, das kannst du auch machen.
Denn das hatte ich nämlich im Vergleich einfach zu anderen Passwortmanagern, dass die an solchen Sachen gescheitert sind. Wenn ich solche zusätzlichen Sachen oder wie vom PGP-Key hinterlegen wollte, da meine Passwort, wozu ich keinen Benutzernamen habe, das ging im GNOME Keyring und solchen Sachen nicht.
So, aber wenn du da auf Fortgeschritten klickst, dann siehst du nämlich auch noch, dass du dann neben den Feldern, die wir da schon haben, auch beliebig andere Felder hinzufügen kannst. Und wir sind am Überlegen, ob wir das vielleicht noch ein bisschen zugänglicher machen. Also das ist, dass du vielleicht nicht dass nur das Standardset von Feldern hast, sondern dass es vielleicht ein bisschen der Nutzer das ein bisschen mehr sieht, dass er auch noch andere Felder anlegen kann. Mhm. So, im Moment musst du halt hier draufklicken und kannst dann beliebige Namen für Felder eingeben und dann halt auch beliebige Werte für diese Felder.
Genau.
Aber wie belege ich das
Feld? Da rechts in das Feld einklicken.
Mhm. Ah. Da kannst du den Wert.
Ah, okay. Mhm. Das ist wieder so ein...
Das ist ein Freitextfeld wieder, ja.
Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, mit Windows hier auf das OK zu klicken, ohne auf die Maus zu bewegen? Nee. Okay.
Also unter Windows ist Mausbewegen nicht so abwegig.
Okay. Und kann ich auf das Feld jetzt auch irgendwie zugreifen?
Genau, wenn du nochmal aus dem Dialog mal wieder rausgehst, dann kannst du da mal rechts draufklicken auf den Eintrag. Und dann kannst du mal auf Feld in die Zwischenablage kopieren, klicken und dann siehst du da dein Feld CVV.
Ah, alles klar. Mhm. Schön. Gut, also hier, und also für was nutzt du das jetzt? Nutzt du das überhaupt, das fortgeschrittene Feld? Wenn ja, für was?
Wir nutzen das unter anderem für unsere Browser-Erweiterung, um Dinge zu hinterlegen. Da kommen wir später nochmal zu. Ich habe hauptsächlich Passwörter und Nutzernamen, also nutze ich das weniger, aber ab und an kommt das doch schon mal vor, dass ich eben noch einen zusätzlichen Wert irgendwie hinterlegen muss, den ich vielleicht nicht irgendwie nur in einem Notesfeld haben möchte.
Okay. Also ich habe vieles auch in die Notizen eingetragen, was ist die Sicherheitsabfrage gewesen? Mhm. Solche Dinge. Hier auf der Fortgeschrittenen verwende ich die Anlagen unten oder Anhänge. Und zwar eben für SSH, also bei den SSH-Keys, den habe ich dort mit hinterlegt.
Okay.
Beziehungsweise, wo ich jetzt für PGP, also neuen Schlüssel, und habe dort im Prinzip das Revoke-Datei mit richtig angehangen in die Datenbank, damit ich die nicht im Klartext auf der Festplatte liegen habe.
Genau, das ist das Feature, was ich auch mehr nutze, das ist nämlich halt diese Anhänge, da kannst du auch Dateien quasi in die Datenbank mit einfügen, die halt auch sicher gespeichert werden sollen. Das können halt Schlüssel sein, das können Revoke-Zertifikate sein, das können irgendwelche anderen Anhänge sein, irgendwelche
Bilder,
Zertifikate, Bilder, was weiß ich, ja, genau.
Also wenn im Prinzip vom Dienst XY, also Vodafone, die Bestätigung kam, das und das sind ihre Login-Daten.
Davon genau, sowas kannst du da alles einfügen. Genau. Und wenn du das eingefügt hast, kannst du auch per Doppelklick die Datei einfach öffnen und hast sie dann vor dir.
Okay. Dann haben wir hier noch Symbole. Das sind eine ganze Reihe von lustigen Symbolen, die man sich dann auswählen kann. Für was eigentlich?
Für den Eintrag. Also okay. Da kannst du eben eintragen, ein eigenes Icon vergeben. Wenn der Eintrag eine URL hat, dann kannst du da auch direkt das Huff-Icon der Webseite downloaden.
Okay.
Das kannst du dann im unteren Bereich machen.
Ach so, Klick.
Der hat im Moment keine URL, der Eintrag.
Aber ich kann dir jetzt ein Symbol hinzufügen und dann. Doch, der hat doch eine URL.
Nee, du hast doch leer gemacht.
Was gerade?
Das hier oben, oder?
Du hast meinen Mal abbrechen gemacht. Geh nochmal zurück, dann müsste das eigentlich.
So, eigenes Symbol hinzufügen.
Warum? Keine Ahnung, vielleicht speichere nochmal. Eigentlich sollte das da jetzt auftauchen.
Okay, achso, na gut, dann machen wir erstmal hier. Ich kann ja nochmal.
Neuer Eintrag oder so. Also vom Datenkanal haben wir ein Icon?
Das weiß ich eben gerade nicht.
Wenn kein Icon da ist, dann funktioniert das natürlich nicht.
Also warte mal, was hat denn ein Icon? Wikipedia hat ein Icon.
Ja genau, die haben eins.
So, und dann Symbol.
Genau, Huff-Icon herunterladen, da rechts unten.
Und dann irgendwann.
Irgendwann, ja, man sollte, manchmal schlägt das fehl, weil das nicht unter /5icon.ico liegt. Dann musst du in den Settings nochmal das Fallback, dass der dann zu Google geht und sich das dann von da holt, aktivieren. Aber das haben wir halt aus Datenschutzgründen halt standardmäßig deaktiviert. Mhm. Genau, auch wenn das nicht unter /5icon.ico liegt, dann findet er das ohne das Fallback nicht.
Mhm. Okay.
gut
erlädt.
Also das lässt sich super individualisieren und schlägt sich ja dann in der Übersicht wieder. Also nicht in diesem eigentlichen Eintrag, sondern dann in der Tabelle sieht man dann die unterschiedlichen Icons.
Genau, also jetzt haben wir
vorne dran vor dem Titel
das Icon. Mhm. Genau, das haben wir die Symbole. Ich meine, das ist jetzt ja wenig spektakulär. Ich denke, das ist einfach. Dann, das würde ich gerne mal überspringen. Mhm. Kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Dann gibt es hier irgendwelche Eigenschaften. Aber ich denke, das ist, also nützt du das in irgendeiner Art und Weise? Oder was ist,
die
was ist,
Eigenschaften, ja, das sind mehr so ein paar technische Daten über den Eintrag.
Genau, und hier kann man noch ein bisschen seine Historie angucken.
Das ist halt ein ganz praktisches Feature. Jede Änderung, die du machst, wird erstmal in der History gespeichert. Also wenn du dein Passwort aus Versehen löscht, also wenn du den ganzen Eintrag löscht, ist der Eintrag weg. Aber wenn du dein Passwort irgendwie überschreibst durch ein anderes und dann merkst, okay, verdammt, jetzt habe ich das noch gar nicht gesetzt, jetzt brauche ich doch wieder das alte, dann kannst du in die History gehen und dir das alte Passwort, wie das vor der Änderung war, wieder rausholen.
Ja, und das ist sehr nützlich, wie ich finde.
Kann ich bestätigen.
Genau, also da haben wir jetzt mal so ein bisschen das durchgeklickt, bis auf Autotype. Und da können wir jetzt nochmal hier hingehen. Weil Autotype, davon hat es dir ja vorhin schon mal erzählt, das ist irgendwie nochmal ein spezielleres Feature der Software. Was macht das?
Das ist ein spezielles Feature. Genau, was das tut, ist, du kannst entweder in der Anwendung selbst halt im Rechtsklick drauf und dann Autotype auswählen. Dann wird das Fenster einfach klein gemacht und das Fenster, was du zuletzt ausgewählt hast, da wird dann einfach das Passwort reingetippt. Oder du kannst dir halt global einen Shortcut anlegen auf mit der Tastatur, mit dem du dann halt in das Feld, was du ausfüllen möchtest, klickst und dann diesen Shortcut drückst und dann füllt KeyPerSexy das für dich aus.
Also kriegst du vorher noch diesen Dialog.
Genau, du kriegst den Dialog, in dem du auswählst, ob das Passwort jetzt das Richtige ist. Das wird dann anhand des Fenstertitels gematcht. Also standardmäßig versucht er halt den Titel mit dem Fenstertitel zu matchen. Wenn das nicht funktioniert, kannst du auch in dem Dialog eigene Fenstertitel anlegen, dass du sagst irgendwie, dieses Passwort soll halt nicht in das Fenster mit dem Titel, sondern in irgendein anderes Fenster eingegeben werden. Genau, und dann simuliert KeyPerSexy quasi die Keystrokes, deine Eingaben und füllt das Passwort aus. Und deshalb, da das wirklich nur eine Eingabesimulation ist, funktioniert das wirklich mit allen Anwendungen.
Also einerseits ist ja die Annehmlichkeit dessen, dass man nicht mehr selber tippen braucht, aber der andere Vorteil davon ist ja auch noch, dass das Passwort nicht in der Zwischenablage landet.
Das landet nicht in der Zwischenablage, wobei, wenn wir das hier kopieren, dann wird die Zwischenablage auch nach einer gewissen Zeit geleert.
Also wenn ich hier sage, kopiere mir das Passwort, dann wird das hinterher
nach... Das ist auch in den Settings einstellbar, wie lange das ist. Ich glaube, standardmäßig sind das irgendwie 10 Sekunden oder so.
Und dann wird automatisch Passwort wieder rausgenommen, falls irgendein...
Genau, wird die die Zwischenablage einfach geleert.
Also ich habe jetzt mal hier ein bisschen mir den Spaß gemacht und gesagt, hier, ich will mal Autotype ausführen und habe das aber den Fokus im Browser gehabt, also sag mal bei der Google-Suche, mit der Hoffnung, dass ich jetzt mein Passwort sehe. Und ich sehe es aber gar nicht, sondern das Einzige, was hier jetzt Google mir anzeigt, ist Datenkanal.
Das liegt daran, dass Datenkanal dein Benutzername ist. Also das KeyPerSexy hier tut, ist, tippt den Benutzernamen ein, Tab, Passwort, Enter. So.
Okay.
Und wenn du natürlich nur ein Feld hast, dann füllt er natürlich da den Benutzernamen ein und wechselt dann mit Tab irgendwo anders hin und versucht dann da das Passwort einzufüllen. Also wenn du jetzt den Benutzernamen herausnimmst oder in die Einstellung gehst und die Autotype-Sequenz mal änderst, genau, da vielleicht mal auf benutzerdefinierte Sequenz klickst, da drunter, genau, und dann mal Username Tab daraus löscht. Username auch.
Oder, kannst du beides ja eingeben.
Ich kann ja beides eingeben, ja, genau.
Oder so. Muss natürlich noch erstmal das Feld hier.
So.
Jetzt wird's eingeben.
Wahnsinn. Es hat funktioniert.
Ja. Was sehr praktisch ist, dass das auch wirklich für jeden Eintrag individuell anpassbar ist, sodass man das auch für die Programme gezielt machen kann. Wenn zum Beispiel der Passwortdialog ist, Benutzername Enter, Passwort, kann man das dann auch konfigurieren.
Und weil was mir jetzt gerade wieder einfällt, wenn ich so mal, also wenn wir schon bei Google sind, man kann sich auch bei Google anmelden. Ich weiß nicht, da habe ich das noch nie probiert, ob das da funktioniert, aber du kannst hier quasi deine E-Mail-Adresse angeben. Und jetzt wirst du ja mit Tab vermutlich gar nicht weiterkommen, sondern hier müsstest du wirklich sowas...
ja, genau, da müsstest du dann eine eigene Sequenz dann machen, beziehungsweise gibst den Benutzernamen einfach händisch ein, klickst Enter und dann legst du einen Eintrag an, wo nur das Passwort quasi geauto-tabt wird. Das wäre auch die Möglichkeit, dass du dann einfach den Benutzernamen selbst eintippst, aber das Passwort dann eingeben lässt.
Okay.
Zu kreativ.
Ja. Okay, also das sozusagen hiermit bei Autotype kannst du quasi einfach dann diese Sequenz dann eingeben und hoffen, dass es klappt.
Genau, ich habe nämlich auf diese Art und Weise gleich bei mir einige Remote, also ich mein Root-Login oder beziehungsweise mit sudo dem Benutzer auf der Fernkonsole wechsle, dafür das Passwort verwendet, weil dann einfach ja die Eingabe in den X-Term, also in den Terminal geht, dort drüben eben bei sudo drinne landet. Und auf die Art und Weise nämlich konnte ich remote auch wesentlich bessere Passwörter.
Ja.
Okay. Wo ist das? Du hast vorhin gesagt, eine globale Tastaturkombination.
Das ist in den Programmeinstellungen, da unter Setting, also Tools, Werkzeuge, Einstellungen, Autotype, genau. Und da kannst du globale Tastenkombinationen für Autotype einstellen. Ja.
Okay. Gut, jetzt haben wir also quasi mal so ein bisschen testweise einen Eintrag erstellt und kann man den quasi auch gleich wieder mal genutzt, um was in Autotype zu machen. Und also ich denke auch, also diese Funktion Autotype ist so gefühlt für mich so ein großer Sprung gewesen. Also das ist so eines der Vorteile, wo ich wirklich sage, also sowas muss ein Passwortmanager haben, der das bringt mich echt weiter.
Ja, muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man das richtige Fenster auch aktiv hat, dass man das nicht einfach irgendwo eintippt und dann plötzlich im Chat, den man vielleicht gerade offen hat, dann irgendwie die Passwörter drinstehen und man schreiben muss, ups, falsches Fenster. Ja. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten ist das ein sehr nützliches Feature,
ja. Genau. Ja, das hängt also unter Linux auch ein bisschen von dem Passwort, von dem Fenstermanager ab, den man verwendet. Das ist halt mir auch hin und wieder schon mal auf den Fuß gefallen.
Echt? An welcher Stelle?
Weil ich immer sozusagen dort den Fokus habe, wo die Maus steht. Und wenn du aber mal sozusagen, wenn du mal mit der Maus wackelst und dann bist du aber, hast du den Fokus im falschen Fenster und damit geht es dann halt schief.
Ich mache das eher alles mit dieser globalen Tastenkombination. Ich habe die bei mir auf Emacs-mäßigen kryptischen irgendwas liegen. Blub gedrückt, dann ploppt dir das Fenster auf, du sagst, welches Passwort du haben möchtest und er fügt das auch ordnungsgemäß da ein.
Okay. Dann muss ich vielleicht meine Arbeitsweise nochmal überdenken. Vielleicht mache ich das anders.
Bis dahin, dass ich meine ZSH auch entsprechend konfiguriert habe, dass die passenden Fenstertitel setzt. Wenn ich das Programm XY starte, dann setzt es den schönen Fenstertitel und dann weiß KeePass XC gleich, ich brauche das.
Cool. Na gut, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Genau, jetzt kannst du aber jetzt, das haben wir jetzt gemacht und jetzt kannst du quasi hier eine ganze Latte von diversen Passwörtern anlegen.
Ja.
Und du hattest vorhin aber nochmal gesagt, dass man das nochmal ein bisschen strukturieren kann, die Passwörter.
Genau, wir hatten ja anfangs gesehen, dass da links noch so ein Feld ist, wo halt irgendwie nur so eine Root-Gruppe drin ist. Da kannst du natürlich beliebige andere Gruppen anlegen. Das sind dann quasi so Ordner, in denen du dann deine Passwörter organisieren kannst. Und die Autotype-Einstellung, die kannst du übrigens auch pro Gruppe anlegen, nicht nur pro Eintrag.
Also da kann man so ein bisschen eben für die Gruppen schon eine Konfiguration mit vorgeben. Auch das Symbol lässt sich dort wählen, hatte ich gerade gesehen.
Genau, ich nutze so ein bisschen, um so ein bisschen thematisch die Passwörter zu strukturieren. Aber in der Regel alles, was halt irgendwie ein Webpasswort ist, das habe ich eigentlich alles nur in einer Gruppe, weil ich die eh nur noch per Suche ansteuere, weil das zu viele geworden sind. Aber so ein paar Offline-Passwörter für irgendwelche Shells und so weiter, die habe ich dann doch manchmal in einer eigenen Gruppe, dass ich die auch ein bisschen anklicken kann.
Genau. Und da kann man auch gezielt sagen, eben nur Autotype nur für diese Gruppe.
Genau. Das kannst du alles tun.
Genau. Also da kann man es halt ein bisschen aufstrukturieren. Ansonsten ist die Arbeitsweise quasi ähnlich. Das, was mir einfiel, was ich noch cool finden würde, aber das, ich glaube, das widerspricht der generellen Philosophie, soweit ich es zumindest verstehe, ist, dass ich jetzt sozusagen ich sag mal, ich arbeite mit Jörg beim Datenkanal zusammen und wir teilen uns da unsere Passwörter. Und es gibt quasi jetzt eine Datenbank mit Jens-Passwörtern, dann gibt es eine Gruppe mit Datenkanalspasswörtern und diese Gruppe von Datenkanalspasswörtern würde ich gerne mit Jörg teilen.
Genau, das funktioniert.
Ah, okay, das funktioniert. Gut, das war jetzt eine Sache, die mir jetzt gerade erst einfiel und ich dachte jetzt, das funktioniert nicht, aber dann erklär doch mal wie.
Sagen wir, es funktioniert halb. Also es ist natürlich ein bisschen problematisch, weil das natürlich kein Online-Dienst ist, wo du irgendwelche Benutzerrechte vergeben kannst oder so, sondern es ist halt einfach eine Datei, hast du das Passwort, hast du alle Passwörter. So, aber was du natürlich machen kannst, ist, du kannst das ein bisschen aufdröseln, dass natürlich irgendwie du verschiedene Passwortdatenbanken hast, von denen natürlich das Passwort in einer dritten hinterlegt ist. Das heißt, ihr beide kennt die Passwörter von den beiden Datenbanken, aber es hat jeweils nur einer die Datenbank bei sich rumliegen. Also
wir legen drei Datenbanken an. Wir legen im Prinzip deine Jens-Datenbank, meine Jörg-Datenbank und die Datenkanal-Datenbank
an. Genau, und die shared ihr untereinander. Das heißt, ihr kennt eure Passwörter gegenseitig, was prinzipiell sich nicht vermeiden lässt. Aber ihr könnt halt in der Datenbank das Passwort jeweils von der anderen Datenbank hinterlegen und es gibt das nette Feature, dass wenn ihr dann das mit einer File-URL da drin angelegt, dass ihr auch einfach direkt doppelt draufklicken könnt und dann diese Datenbank dann direkt aufgeht.
Okay, genau. Aber dann habe ich ja trotzdem sozusagen dann mindestens zwei getrennte Datenbanken.
Genau. Das hast du dann, genau. Ja. Was wir in der nächsten Version vielleicht noch ein bisschen haben, ist noch ein bisschen ein Feature, wo man ein bisschen aus verschiedenen Datenbanken so Einträge noch reinmerchen kann, so dass das alles ein bisschen intelligenter wird. Aber vom Prinzip her ist es halt eine Offline-Datenbank, da kann man keine Benutzerrechte vergeben. Das ist einfach nicht möglich.
Okay. Na, wer die Datei in der Hand hat, der hat das.
Genau. Richtig. Ja. Genau. Also da war meine Annahme doch noch richtig, also weil das hätte mich jetzt doch überrascht, wenn es irgendwie gegangen wäre. Also das.
Ja, also man kann so ein bisschen in die Richtung gehen, aber komplett möglich ist es natürlich nicht.
Also ich kenne dieses Szenario eben von einer Firma, dass es eben die zentralen Passwörter gibt für gewisse Dienste, aber die Mitarbeiter eben ihre eigenen auch haben. Und da gibt es eben diese zentrale Datenbank und der Mitarbeiter bekommt im Prinzip das Passwort dafür genannt, legt sich seine eigene Datenbank dann an und kriegt über diesen einfach diese File-URL den Zugriff da drauf. Womit sich das auch schön einbindet. Ohne, dass er die Datenbank von Kollegen oder sowas kennen muss.
Gut. Schön.
Genau. Was sind sonst noch an Features?
Also was ist noch erwähnenswert?
Erwähnenswert, das sind eigentlich die meisten Features. Also wir haben natürlich auch so ein kleines Preview-Panel da unten, also dass man sonst einen Eintrag hätte, den du gerade wieder ausgelöscht hast. Nee, du hast den nur in der Root-Gruppe. Ne?
Ich habe den immer draufklickst.
Dann siehst du da unten, dass du dieses Preview-Panel da hast, wo du dann auch ohne, dass du auf den Eintrag reingeben musst, halt schnell irgendwie ein paar Sachen siehst. Und was wir halt auch haben, das ist vielleicht noch ein erwähnenswertes Feature, ist Einmal-Passwörter haben wir.
Einmal-Passwörter?
Es gibt ja neben YubiKeys auch noch die Möglichkeit, so Time-Based One-Time-Passwords auf Webseiten zu verwenden. Und die sind auch mit einem kleinen Algorithmus generiert, wo halt in dem Client ein Secret hinterlegt ist. Und durch dieses Secret können also sowohl der Server als auch der Client das gleiche Secret berechnen, also das gleiche Einmal-Passwort berechnen und das dann abgleichen. Und dieses Seed, dieses kleine Secret da, das können wir in der Datenbank hinterlegen. Und dann kann KeepSXC automatisch die Einmal-Passwörter berechnen.
Wie geht das?
Das geht so, dass du halt auf den Eintrag rechts draufklickst. Genau, und dann klickst du da auf One-Time-Passwort generieren, TOTP da einrichten und da musst du da den Schlüssel eingeben.
Okay.
Und da wir jetzt keinen Schlüssel haben, kannst du mal irgendwas eingeben und dann mal auf OK klicken. Und wenn du da jetzt rechts draufklickst auf das Ding, dann kannst du dir das One-Time-Passwort da rauskopieren. Wird jetzt nichts sein, wird wahrscheinlich invalid sein, weil das halt kein gültiger Seed ist, so funktioniert das.
Schön. Das ist auch das, was der Google Authenticator, zum Beispiel auch mitnutzt.
Genau.
Oder dieses RSA-Token.
Exakt genau das Gleiche.
Genau.
Genau, wenn du jetzt hier nochmal draufklickst, siehst du auch in dem Preview-Panel da dieser kleine Button da rechts links neben dem Close-Button. Wenn du da draufklickst, dann siehst du auch das Passwort direkt.
Ah, okay. Alles klar.
Invalid TOTP Secret Key, ja.
Genau. Bei mir ist es nun manchmal so, dass ich ein Passwort brauche, was ich sozusagen, also nur einmalig brauche, das will ich nicht speichern, das brauche ich quasi in der Sekunde einmalig. Mhm. Und dann vergesse ich es wieder. Gibt es
also
die Möglichkeit, genau, also gibt es die Möglichkeit, das irgendwie mit wenigen Klicks zu erzeugen?
Du meinst einfach nur ein Passwort zu erzeugen, ohne es zu speichern?
Richtig.
Ja, dafür haben wir oben diesen dicken schwarzen Würfel. Wenn du da draufklickst, dann öffnet sich der Passwortgenerator. Mhm. Und alles, was du da generierst, wird nicht gespeichert.
Okay. Also ich meine, ich kenne jetzt die Anwendungsfälle der Menschen da draußen, aber mir passiert das halt relativ häufig. Und deswegen, also ich finde dieses Feature halt auch extrem nützlich, da einfach sozusagen drauf zu klicken, Passwort zu nehmen und dann fertig.
Mhm. Ja.
Also insbesondere, falls man sich fragt, wofür ich das brauche, um Listen anzulegen. Also ich lege halt relativ häufig Mailinglisten an, mhm, und da musst du also bei Mailman ein Passwort, ja, genau, hinterlegen.
Und warum speicherst du es nicht?
Na, aber ich muss erstmal initial eins herbekommen.
Ach so.
Also Punkt ist, dass ich erstmal mir eins sozusagen überlegen muss.
Aber das mache ich parallel mit dem Eintrag.
In dem Fall, in diesem Workflow,
ja,
liegt das in einer anderen Lösung sozusagen. Ah, okay, und deswegen nicht in einer KeyPass XC Datenbank.
So. Hm. Manchmal gibt es ja auch noch den Use Case, dass man für andere Leute Passwortlisten anlegen muss, oder die Accounts für verschiedene Nutzer anlegen muss und dann leider keine vernünftige Technik dafür hat, wie man User-Accounts anlegen kann, ohne deren Passwörter zu kennen. Hm. Für sowas ist natürlich dann auch ganz nützlich.
Hm. Okay, da haben wir das auch sozusagen geklärt. Ja, ansonsten könnte ich jetzt eigentlich mal das Ganze speichern. Speichert das eigentlich automatisch, während ich das bearbeite, oder muss ich explizit auf Speichern drücken?
Je nach Einstellung. Also ich glaube, wir haben irgendwann mal, ich weiß nicht, in dieser Version schon das zum Standard gemacht. Ich glaube, in dieser Version musst du das noch einstellen. Unter Allgemein oben, Grundeinstellungen und dann da genau automatisch nach jeder Änderung speichern. Genau, das ist in der Version noch nicht standardmäßig aktiviert. Das haben wir dann irgendwann mal in der nächsten Version dann standardmäßig aktiv, dass einfach der Eintrag gleich gespeichert wird.
Hm. Und du hast vorhin gesagt, das fällt mir gerade ein, dass ich irgendwo die Einstellungen dieser Datenbank noch mitsetzen kann.
Nee, das musst du, gehst du mal wieder raus aus den
Programmeinstellungen,
gehst du auf Datenbank und dann auf Datenbank-Einstellungen.
Ah, hier.
Genau, so, da kannst du halt einen Datenbanknamen vergeben und dann, wenn du auf Verschlüsselung klickst, dann kannst du auch die Ciphers und die KDF anlegen.
Okay. Mhm. Okay, interessant. Jetzt steht aber hier Argon 2 empfohlen, aber ausgewählt ist.
Ja, genau. Das ist noch das alte die alte Key Derivation Function. Die haben wir aus Kompatibilitätsgründen noch auf der AES KDF gelassen. Aber in der nächsten Version wird dann auch die Argon 2 KDF dann der Standard sein.
Mhm.
Genau, das sind so Einstellungen, die man etwas benutzerfreundlicher als hier dann halt in dem neuen Datenbank-Creation-Dialog dann hat.
Was ist eigentlich die neue Version? Also wäre das dann die Dreier?
Du meinst von der Datenbank?
Nee, jetzt, wenn wir im Prinzip immer wieder neue Programmversionen angesprochen haben, wird es dann einen großen Major geben?
Wir lassen eigentlich immer die zwei davor, weil um die Leute nicht zu verwirren, weil es halt irgendwie das KeyPass 2 noch gibt und so. Das wird dann die 2.4 sein.
Aha.
Und jetzt, also hier oben steht irgendwie Verschlüsselungsalgorithmus, ist standardmäßig AES.
Genau, da gibt noch Twofish und Charger20.
Genau, habt ihr das selber geschrieben oder nutzt ihr eine Bibliothek?
Nein, wir nutzen libgcrypt.
Okay.
Das ist die Krypto, mit der wir nicht selbst, nein.
Okay, ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis für die fachkundigen Leute da draußen. Gibt es irgendeinen Grund, warum ihr euch für 256-Bit AES entschieden
habt? Wir haben uns gar nicht dafür entschieden. KeyPass hat sich dazu entschieden.
Okay.
Also KeyPass gibt sonst keinen Grund, nein. Theoretisch können wir auch 128 anbieten.
Hm. Die Frage ist, ob das vom Dateiformat unterstützt wird dann am Ende, genau. Das.
Ja, also es wird vom Dateiformat unterstützt, so, es wird halt nur nicht von KeyPass unterstützt, also von da wird die Datei nicht kannst du dann nicht aufmachen, weil dann die Cipher falsch ist.
Ja,
schön. Okay.
Also es ist einfach aus Kompatibilitätsgründen.
Genau, Twofish wird auch nicht unterstützt von KeyPass, das Wenn du das hier auswählst, dann wirst du die auch nicht in Keypass öffnen können. Mhm. Aber Charger 20 und Ice.
Kann man das ändern, wenn man es einmal gemacht hat?
Das kannst du wieder ändern,
ja. Okay, also encode das
entsprechend um.
Flop.
Okay. Jetzt geht's.
Ja.
Und wenn die Datei, also wenn ich die Datei jetzt nehme, speichere die mir auf meine Backup-Diskette und trage die an einen anderen Rechner und versuche die da wieder einzuspielen und da ist irgendwie eines meiner Kinder hat auf der Backup-Diskette, der kratzt immer so ein kleines Loch rein, weißt du, und da fällt quasi genau ein Bit in dieser Datenbank um.
Wenn da ein Bit umgefallen ist, dann wirst du einen HMAC-Fehler kriegen, dann wird sie das nicht öffnen lassen.
Okay. Also das heißt, das...
Du solltest ein Backup haben von der
Datei. Richtig.
Das ist wichtig.
Genau, also das war jetzt so die Frage nochmal. Also
Dabei liegt aber Keypass XC auch eine, du kannst auch immer die alte Version, also dass er zwei Versionen auf der Festplatte hat.
Ja, wir haben so ein Feature, dass er halt so ein, wenn der Speicher so eine Backup-Datei daneben anlegt, ist glaube ich mittlerweile auch standardmäßig aktiviert. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es gar nicht. Genau, das kannst du machen, aber natürlich solltest du neben dieser Backup-Datei natürlich auch ein richtiges Backup haben, weil wenn du zweimal speicherst, dann ist halt auch dein anderes auch Backup halt hinüber.
Genau.
Und jetzt habe ich irgendwie die Software jetzt eine ganze Weile in Benutzung gehabt und stoße an irgendeiner Stelle an die Grenze. Zum Beispiel, dass ich jetzt irgendwie mit dem Jörg meine Berechtigung teilen will oder dass ich irgendeinen anderen obskuren Anwendungsfall vielleicht habe, der sich mir nicht direkt erschließt. Wie würde ich denn jetzt weitergehen? Wie kann ich denn da Hilfe bekommen? Kann ich irgendwie dich anrufen? Steht deine Telefonnummer irgendwie?
Die Telefonnummer steht da nicht, nein. steht tatsächlich meine Adresse und meine E-Mail-Adresse, nicht unsere E-Mail-Adresse steht da.
Okay, ich kann dich besuchen. Ich komme auch mit Kaffee und Kuchen vorbei.
Im Pressungspflicht, wenn du Kaffee und Kuchen mitbringst, dann vielleicht.
Okay. Aber im Ernst, also wie...
Ansonsten, unser Anlaufpunkt ist halt GitHub. Okay. Das denke ich mal, ist auch für einen vielleicht nicht so technischen Nutzer vielleicht noch irgendwie halbwegs nutzbar. Es ist halt nicht so anders wie von anderen Social Media Plattformen. Mhm. Genau, da kannst du halt einen Bug Report anlegen, einen Feature Request stellen. Und ansonsten gibt es noch das schöne alte IRC. genau, da sind wir Entwickler auch immer online.
Also es gibt da zwei IRC-Kanäle. Das eine für die normalen Benutzerfragen.
Genau, einer für die Benutzerfragen, das ist der Hash Keypass XC auf Freenode und dann gibt es den Hash Keypass XC Dev, also Dash Dev, das ist der für die Entwickler.
Und wie viele Nutzeranfragen gibt es so? Habt ihr viel Interaktion mit euren Nutzern da draußen oder wie sieht es aus?
Wir haben ziemlich viel Interaktion, ja. Also der IRC, der ist immer mal gut was los, also das ist nicht die Flut, aber es ist immer gut was los. Aber vor allem steht halt der GitHub-Tracker nicht rum, nicht still. Also wenn ich da halt irgendwie mal ein paar Stunden nicht reingeguckt habe, dann sind da gleich irgendwie ein ganzer Haufen Notifications. Also da ist ordentlich Aktion drin.
Wie läuft das jetzt bei dir ab? Ist das also deine Haupttätigkeit? Also, entwickelst du den ganzen Tag Keypass, XC? Ja,
schön wär's.
Machst du es in deiner Freizeit und wie läuft so die Entwicklung bei dir ab?
Also nein, ich arbeite hauptberuflich dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni in Halle und Weimar und mache das tatsächlich in meiner Freizeit, wie alle anderen auch. Also wir haben keine Vollzeitentwickler an dem Projekt.
Okay. Und also wie kann man sich das jetzt vorstellen? So, also du kommst abends von deiner Arbeit nach Hause, klappst deinen Rechner an und entwickelst dann abends bis um Mitternacht noch Keypass XC oder...
Also so ungefähr. Wenn es liegt ein bisschen daran, wie der Tag gelaufen ist und ob ich müde bin, keine Zeit habe, keine Lust habe, das ist immer tagesformabhängig. Das ist dann meistens immer eher so, dass es ein paar Tage und Wochen gibt, wo ich dann sehr viel mache und ein paar, wo ich dann eher weniger mache und vielleicht nur ein paar Issues antworte, ein paar Pull Request Review oder so. Das ist immer sehr unterschiedlich, je nach Lust und Laune.
Okay. Und wenn man so an die Releases denkt, habt ihr da irgendwie bestimmte Planungen, dass ihr sagt, irgendwie wollt jetzt einmal im Monat neues Release raushauen oder wenn wir der Meinung sind, es passt, dann machen wir neues Release oder wie sieht das
aus? Wir haben intern so ein bisschen unsere Vorstellung, wann wir das denn eigentlich releasen wollen, aber es sind keine festen Daten einfach. Auch weil es besser ist, lieber kein Datum zu sagen und dann das die Leute zu überraschen, dass es jetzt schon da ist, als dann nämlich zu sagen, es kommt dann und dann kommt es später. Mhm. Da wir halt, wie gesagt, keine Vollzeitentwickler an dem Projekt haben, haben wir da auch keine Planungssicherheit.
Okay.
Aber das nächste Release wird nicht mehr allzu lange dauern. Also es sind noch ein paar Pull-Requests offen und ein paar Features, die noch gar nicht implementiert sind. Aber so im Großen und Ganzen ist da doch schon hat sich genug angesammelt, dass man da mal ein Release machen könnte.
Okay. Und ich meine, jetzt kann man sagen, ihr macht das alles in eurer Freizeit und damit ist es quasi sozusagen auch kostenlos, weil es kostet ja niemanden Geld, aber im Endeffekt, ich meine, jetzt kann man sagen, ja, ihr nutzt GitHub, das kostet euch auch nichts, also auf der anderen Seite, ich sag mal, gibt es dennoch immer irgendwie gerade die Kosten. Genau. Und, für mich stellt sich die Frage, kriegt ihr Spenden irgendwo her und ist das nennenswert viel, deckt das eure Kosten, die ihr habt?
Ja, oder also wir kriegen Spenden, wir kriegen mehr Spenden, als wir ausgeben können, tatsächlich.
Okay, das ist super.
Wir haben einige Kosten. Wir haben Serverkosten, wir haben höhere Kosten für Software-Zertifikate. Wir haben letztens uns von den Patreon-Spenden den Mac Mini zugelegt, um die Mac-Builds in unser CI-System einzubinden. Solche Sachen. Also da kann man doch ganz gut immer mal Geld ausgeben. Mhm. Und natürlich, wir haben eine Spendenseite unter keepsxc.org/donate. Kann man natürlich auch eine Spende hinterlassen.
Mhm. Und ihr strebt an, dass auch mal der Quellcode reviewed wird. Also das dass dafür Geld gesammelt wird.
Tatsächlich streben wir das weniger an als unsere Nutzer.
Ah.
ja, wir kriegen immer wieder Anfragen, ob wir nicht mal irgendwie ein Review anstoßen wollen oder so ein Code-Audit. Haben wir uns selbst tatsächlich noch nicht drum gekümmert, weil natürlich so ein Code-Audit immer auch nur so ein Snapshot von einem Code wirklich repräsentieren kann. Und selbst ein Audit für einen Snapshot ist halt nicht so, dass es jetzt heißt, dass die Software sicher wäre. Ne? Das heißt nur, dass jetzt keine offensichtlichen Fehler drin sind, die er mit der Reviewer gefunden hätte. Was wir halt vermehrt jetzt machen, ist halt so automatische Tools für statische Code-Analyse zu verwenden, um halt die meisten Fehler, die halt so ein Reviewer oder so ein Auditor dann halt auch anmerken würde, halt dann direkt automatisiert und ohne ein paar 5-6-stellige Summen in die Hand nehmen zu müssen, dann halt direkt erkennen können. Solche Sachen machen wir. Und wenn wir natürlich irgendwie Funds bekommen für so ein Audit, dann können wir das natürlich auch tun.
Was verwendet ihr da jetzt als Tools für die Analyse und sowas?
Also natürlich das Simpleste ist natürlich erstmal ein Address Sanitizer, den wir drüber laufen lassen. Ansonsten gibt es, wie heißt das? Geh mal drauf auf den Pull Request. Code Factor heißt das, glaube ich.
Dieses große freie Projekt, was
nicht das hier, was Pull Requests. Wir sind gar nicht eingeloggt, das sehen wir offensichtlich gerade nicht. Ich glaube, Code Factor heißt das. Genau, das ist ein Online-Dienst, der quasi eine statische Code-Analyse macht auf den Pull Requests.
Der hier zwar irgendwie viel anzeigt, glaube ich, bei eurem Projekt, aber vieles ist auch Blödsinn gelernt.
Ja, wir haben das nicht als, also anders als unser CI-System, haben wir das jetzt nicht als Mandatory-Check drin, weil ab und an sind so ein paar Sachen wie Complex Function oder so, wo dann irgendwie zwei Zeilen zu viel drin sind, dann ist es halt gleich irgendwie eine Warnung oder ein Fehler und der lässt sich auch nicht ausschalten. Deshalb ist das gut zu haben und manchmal muss man dann das rote Kreuz dann da akzeptieren.
Genau, also auch mit Vorsicht.
Genau, hier, ich glaube, dieses rote Kreuz, das kommt tatsächlich sogar daher. Und darauf klicken, sehen wir es immer noch nicht, keine Ahnung, aber irgendwie das rote Kreuz kommt auf jeden Fall davon, Code Factor, da Details. Alter. Genau, das ist irgendwie if hat keinen Funktionsbody. Genau.
Okay.
Preprocessor Magic.
Ja. Genau. Also mir sind noch zwei Features eingefallen.
Aha.
Einerseits, was ich verwende, ist diese SSH-Geschichte,
ja.
Dass ich im KeePassXC meine SSH-Keys hinterlegt habe und beim Öffnen der Datenbank werden automatisch ja die Schlüssel beim SSH-Agent hinterlegt.
Ja, genau, das ist ein Feature, was man nutzen kann. Da kannst du halt, wie du sagst, deinen SSH-Key als entweder direkt von der Platte laden und dann halt das damit nur entschlüsseln.
Ja.
Oder du kannst den SSH-Key auch direkt in der Datenbank speichern und er wird dann in den SSH-Agent eingefügt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die du dann hast und dann kannst du halt verschlüsselte SSH-Keys verwenden, und Keepers XCD automatisch zum Agent hinzufügen lassen. Hm.
Und die zweite Geschichte ist die Browser-Integration. Mhm. Das ist nämlich das, was mir auch bei vielen, vielen anderen fehlt, dass man gar nicht erst, wie du es vorhin beschrieben hast, von der Webseite rüberspringen muss, ins andere Fenster, Generator öffnen und dann wieder zurückkopieren, sondern man hat es ja direkt dann auch mit der Erweiterung in den Eingabefeldern im Browser.
Genau, wir haben einen Browser-Plugin, Keepers XC Browser heißt es. Das gibt es für alle Arten und Abarten von Chrome und für Firefox. Also alle modernen Browser, die quasi diese Web-Extensions API unterstützen, gibt es das. Es gab vorher was anderes, es gab vorher Keepers HTTP. Das ist so ein HTTP-Protokoll, wo Keepers XC quasi dann an den Port lauscht und dann da auf die Eingaben wartet. Das haben wir dann retired dafür. Weil es A halt ist halt ein Third-Party-Plugin gewesen und das Protokoll ist nicht besonders sicher gewesen. Und es hat halt auch den Nachteil, dass halt, wenn du mehr Benutzersystem hast, dann natürlich das an den Port hast und natürlich andere Benutzer dieses Systems dann alles in den Port, auch wenn es verschlüsselt ist, nicht gut verschlüsselt, aber es ist verschlüsselt, dann natürlich an den Port auch mit lauschen können, während das hier natürlich nur für den Nutzer zugänglich ist und dazu verschlüsselt.
Genau,
genau, Keepers XC Browser.
Das hat auch dasselbe Logo.
Genau, das ist auch direkt von uns. Das ist nicht irgendeine Drittanwendung oder so, sondern das ist auch direkt von uns. Genau, das ist das Browser-Plugin und das kannst du dann mit Keepers XC pairen und kannst dann direkt im Browser dann die Felder davon einfüllen lassen, was ein bisschen intelligenter funktioniert als das Autotype im Browser tatsächlich, weil es dann auch anhand der URL matchen kann.
Okay.
Genau, jetzt musst du erstmal Reload klicken da, weil du es gerade erst installiert hast. Und du hast wahrscheinlich nicht die Browser-Erweiterung aktiviert, wo du mal in das Keepers XC reingehst.
In das eigentliche
Programm. Das eigene Programm, dann musst du erstmal aktivieren, dass du das überhaupt haben möchtest. Da andere Werkzeuge, Einstellungen und dann Browser Integration. Nicht die veraltete, sondern die andere, die neue, genau da oben aktivieren.
Hier.
Oben.
Nee, wo oben.
Da. So, und dann noch Chrome und Vivaldi anklicken. Nee, Firefox haben wir hier. Genau, und dann auf OK klicken.
Also genau, also wir sind jetzt bei Werkzeugen, dann Browser-Integration und dann gibt es ganz oben.
Genau, da gibt es so ein kleines so
Keypass.
Häkchen, also das ist
quasi noch über dem eigentlichen Feld.
Ja.
Und dann kann man hier die entsprechenden Browser mit auswählen. Und dann
klicke ich mal OK. So, wenn du jetzt mal auf Reload klickst, dann müsste das eigentlich erscheinen. Genau, so Connect. Und jetzt kannst du da Connect klicken und dann kriegst du so ein Eingabefeld, wo du so einen Namen für den Browser eingeben kannst und das ist verbunden.
Okay. Ja, also das war jetzt wieder sozusagen in dem Plugin selber.
Ja.
Gab es diesen Reload-Button und wenn ich das drücke, dann gibt es hier einmal einen Connect-Button, der an selben Stelle auftaucht. Jetzt gebe ich hier irgendwie einen Namen ein.
Genau.
Und erlaube dem Browser den Zugriff.
Ja.
Theoretisch noch nicht, du müsstest das doch vom Keepers XC erst.
Das ist von dem Keepers XC das Fenster.
Nee, ach so, das solche, ach ja, stimmt.
Genau, das war jetzt gerade das Pairing-Fenster, wo du dann aktiv erlaubt hast, den Zugriff auf.
Okay, und wenn ich jetzt mal auf datenkanal.org gehe, passiert dann irgendwas?
Choose. Du hast gerade kein Passwortfeld.
Aber du kannst ja auf die.
Achso, der guckt jetzt auch aktiv nach dem Passwort.
Genau, und zwar auch versucht halt auch alle möglichen Tricks, die so eine Webseite oder so ein von Drittanbietern eingebundenes Werbebanner halt irgendwie versuchen könnte, um deine Passwörter abzuwischen, zu erkennen.
Genau, ich bin also jetzt sozusagen auf die Login-Seite von unserem Serendipity gegangen und dann sieht man jetzt an dem Passwortfeld so einen Schlüssel dran kleben.
Ja.
Der sagt, generiere mir mal ein Passwort.
Genau, das ist für ein Passwort zu generieren. Wenn das jetzt, hast du Datenkanal.org angegeben mit HTTPS in dem Keepers XC? Dann müsste
ich eigentlich gleich. Ich glaube zumindest, ich habe es vorhin mal gemacht, aber ich habe mittlerweile so viel drin.
HTTPS Datenkanal.org, genau.
Nee, das S fehlt doch, oder?
Nee, HTTPS ist da
drin. Ach
so, okay, genau. Dann müsstest du jetzt eigentlich, wenn du die Seite mal irgendwie neu liest oder da oben auf Redirect Credential Fields klickst, dann müsste da jetzt eigentlich eine Bestätigung.
Genau, also ich bin jetzt sozusagen wieder auf dieses
Browser,
auf das Plugin-Fenster gegangen und also das ist für mich nur irgendwie so weit weg, dass meine Brille das nicht mehr leistet, was da steht. Also hier oben steht Settings, Choose Custom Login Fields for this Page und dann gibt es hier so ein Schloss.
Genau, aber kannst du die Daten mal wieder schließen.
Genau, und wie kriege ich das jetzt hier eingehämmert?
Wenn du mal einfach rechtsklick drauf machst hier irgendwie und dann mal Keypad XC Browser,
okay,
dann einmal ein Passwort einfüllen, dann solltest du ein Feld eine Auswahl kriegen.
Also wenn ich sozusagen bei dem Feld Benutzername hier draufklicke, dann auf mit der rechten Maustaste, Dann kann ich es zu. Ach nee, nee, unten, ganz unten. Ah, KeyPass XC Browser heißt das. Gut, und dann Fill Username and Password. Mal gucken, ich probiere das mal.
No Logins found. Genau, das wundert mich jetzt gerade. Funktioniert gerade nicht. Warum nicht?
No Logins found, sagt er.
Müsste eigentlich HTTPS. Ach, da steht nur HTTPS. Da fehlt nicht das S, da fehlt das T.
Genial.
HTTPS. Weil eigentlich sollte das auch automatisch kommen. Wenn du jetzt mal die Seite neu lädst, dann sollte eigentlich automatisch das Fenster aufgehen.
Weil das die hier.
Genau, wenn du hier mal neu lädst. Genau, siehst du, da erlauben.
Ah, okay.
So, wenn du jetzt erlaubst, dann musst du auch gar nicht Rechtsklick drauf machen.
Okay. Was steht
da? Genau, erlauben. Und dann musst du nur in das Feld einmal reinklicken. So, hier und, Passwort. So.
Okay. Und jetzt könnte ich natürlich Login klicken, aber
das ist das falsche Passwort, ja.
Aber wieso ich muss dann.
Genau, wenn, das, okay. Wenn du die Seite neu liest, kommt das Fenster wieder, außer du klickst die Entscheidung merken.
Ah, alles klar.
Und er kann im Prinzip mit unterschiedlichen Benutzernamen umgehen. Also wenn man für eine Seite mehrere Logins hat und auch an unterschiedliche URLs habe ich auch einige Seiten, die einfach mit unterschiedlichen URLs arbeiten.
Was auch funktioniert, ist diese Seiten wie die Google-Login-Seite, wo du eine Seite hast für den Nutzernamen, dann Button klicken musst und dann das Passwort kriegst, das funktioniert auch. Solange das nicht zu viele Redirects sind, die da gemacht werden, funktioniert das auch.
Okay.
Und du kannst auch, wenn der erkennt, dass du andere Login-Daten abgesendet hast, als da eingegeben wurden, dann fragt er dich, ob du das gerne updaten möchtest in der Datenbank.
Beziehungsweise, wenn du was Neues ausfüllst, fragt er dich gleich, soll ich speichern? Genau. Also wenn es ein neuer Eintrag ist. Und dann erscheint ein komplett neuer Eintrag eben in der Datenbankliste, also in der Datenbank. Okay. Also diese Browser-Erweiterung finde ich wahnsinnig praktisch, weil sie im Prinzip beim Web, also im Web die Arbeit damit erleichtert und am Ende bei, das ist eigentlich so das Hauptproblem, weshalb man ja überall das gleiche Passwort früher verwendet hat, damit man sich das Ganze beim Eintippen auch noch erleichtert hat.
Ja, das ist jetzt tückisch.
Das ist tückisch, ja. Ich glaube, du musst hier tatsächlich dann, das Problem bei Google ist halt, dass sie so ein bisschen Custom-Felder haben. Da musst du dann erstmal accounts.google.com als Adresse haben und dann musst du gucken, ob er das auch automatisch erkennt oder ob du Rechtsklick reinklicken musst. Das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich.
Also ich habe das jetzt halt mal probiert mit Google und hatte da als ein neues Feld angelegt und dort mail.google.com eingegeben und das funktionierte natürlich nicht.
Ja, Rechtsklick drauf und dann Username only müsste es dann auch Username Passwort.
Ja, genau. Oder
da klickst du das an.
Klick.
Geht nicht.
Geht gerade nicht.
Ach, guck mal, da oben dein Schlüssel ist auch gerade grau.
Welcher Schlüssel?
Das Symbol in der Leiste, ja. Hier mag
ich. Lad die Seite mal nochmal neu, das müsste eigentlich funktionieren.
So, also ich gehe nochmal jetzt zurück. So. Hier bin ich mal losgelaufen und jetzt sage ich. Bitte schön anmelden. Oh, jetzt ist es grün. So, probieren wir mal. Nutzernamen eintragen.
Funktioniert gerade nicht, Vorführeffekt. Naja, Google macht auch mal gerne irgendwelche komischen Sachen mit ihren Login-Feldern, dass die irgendwie nicht automatisch füllbar sind.
Kann auch sein, dass ich hier mich vertippt habe, wie ich gerade sehe.
Kurzpunkt.
Oder ist das. Jetzt müsste ich hauen. Accounts, guckt nochmal, also macht nochmal Kontrolle.
Accounts.google.com, ja, sieht richtig aus.
Macht.
Okay, also nochmal ein neuer Versuch.
Sonst mache ich einfach Copy-Paste. Aber ich habe es auch schon gesehen, dass es klappt.
Ja.
Oder,
ansonsten Bug-Report öffnen und dann fixen wir das. Google ist ja auch schlechtes Beispiel. Wie gesagt, die machen immer irgendwelche Schienen mit ihren Login-Feldern.
Also hier, das will
nicht so. Du kannst auch manchmal Dinge nicht rauskopieren und so. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend.
Okay, also Google ist eine Herausforderung.
Google ist eine Herausforderung.
Ja.
Ich meine, das kann man natürlich von Googles Seite auch verstehen. Die wollen ja, dass man es möglichst wenig automatisiert da das macht.
Ja, was du immerhin machen kannst, du kannst Dinge per Copy und Paste reinfügen. Genau. Das hatte ich auch schon Seiten, wo einfach die Paste-Funktion deaktiviert war. Dann musstest du das Passwort händisch da eintippen und das ging halt gar nicht. Ja. Also das ist so, also wenn du verhinderst, dass du die Dinge rauskopieren kannst, okay, sehe ich ein. Wenn du verhinderst, dass du die Dinge reinpasten kannst, nein, bitte nicht.
Ja.
Ja, man möchte nicht, dass die Nutzer einen Passwortmanager verwenden.
Ja,
das dient der Security.
Hey, den Eindruck habe ich auch so. Ja. Und einige Banken legen da auch.
Ja, das ist so ein ganz netter Nebeneffekt. Man kriegt halt von den Leuten immer das Feedback, was für seltsame Passwortgewohnheiten so manche Firmen dann eigentlich haben. Es gibt auch noch dieses komische Schema, wo du ein Passwort anlegst und dann aber beim Login nicht nach dem Passwort gefragt wirst, sondern nach dem 2., 5. und 7. Zeichen aus diesem Passwort. Genau. Da hatten wir dann auch schon verschiedene Feature-Requests, das dann zu implementieren. Wir haben es nicht implementiert am Ende. Weiß nicht, vielleicht machen wir das immer noch. Vielleicht ist das auch einfach zu blöd.
Ja.
Es wird aussterben.
Was hintenrum nämlich auch irgendwie nicht gerade für gehashte Passwörter
spricht. Naja, du kannst das schon, aber du musst halt jede Kombination hashen. Oder halt so ein Secret-Sharing machen, das geht auch. Aber es ist halt alles wesentlich komplizierter, als einfach das Passwort zu hashen und zu salten und das dann den Nutzer eingeben zu lassen.
Ja.
Schön.
Genau. Also ich mit meinem Einsatz, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich es jetzt habe, etliche Monate, muss sagen, hat sich mein ganzes Verhalten geändert, was natürlich im Prinzip die Passwörter betrifft und auch wirklich besser geworden. Es ist auch für mich einfach leichter in der täglichen Bedienung. Das ist ja das, wo man erstmal zusätzliches Programm und dann habe ich noch mehr Aufwand. Nee, kann ich sagen, auf Dauer reduziert es eher den Aufwand und verbessert halt die Situation. Und
irgendwann kommst du in die Situation, wo du dann merkst, dass du irgendwie 500 Passwörter in der Datenbank hast und die Hälfte gar nicht mehr kennst.
Ja.
Also du weißt dann nicht mehr, welche Seiten das dann eigentlich waren. Ich habe irgendwie letztens auch ein bisschen aufgeräumt und festgestellt, dass ich einige Einträge drin habe, von denen ich noch nicht mal mehr wusste, wo die überhaupt zugehören.
Genau. Da schreiben die dann immer mal ab. Beziehungsweise, ich habe noch so einen Spezialfall. Ich habe irgendwie so einen Freund da draußen, der irgendwo im Internet herumschwirrt, der nutzt eine meiner E-Mail-Adressen, um sich bei diversen Diensten anzumelden.
Ach cool.
Und manchmal kriegst du es halt mit, weil du dann ja dieses, also einfach so eine Mail kriegst, sie haben sich bei Dienst XY angemeldet, bitte klicken Sie hier, um das zu bestätigen. Und dann merke ich das, okay, da ist, hat sich wieder da versucht anzumelden. Und dann melde ich mich dann in der Regel oder ich melde mich dann an und setze dann irgendein anderes Zufallspasswort, um einfach das nicht weiter zu erlauben. Aber es gibt irgendwie eine ungenannte Zahl an Diensten, die sowas eben nicht machen. Du meldest dich an und bist dann angemeldet. Und dann kriege ich es noch hin und wieder mal mit, wenn der Typ dann halt sozusagen Passwort vergessen
hat. Wirst du gefragt.
Genau, beziehungsweise auch wenn man an Passwörter denkt, es gibt diese schöne Seite haveibeenpwned.com, also wo der quasi einfach so Zugangsdaten sammelt von verschiedenen Diensten. Und da habe ich halt, also gebe ich schon wieder mal meine E-Mail-Adresse ein, beziehungsweise habe auch für meine Domänen so eine generelle Warnung drin, dass ich quasi eine Nachricht kriege, wenn die mal irgendwo auftaucht. Und da habe ich auch schon gesehen, bei welchen Diensten halt meine E-Mail-Adresse damit auftaucht. Aber das sind halt irgendwelche Spieleseiten oder Dating-Seiten oder irgendwelche anderen Seiten, von denen habe ich bisher noch nie was gehört. Also ist auch mal. Es ist eröffnet zum Möglichkeiten. und dann versuche ich das Passwort halt immer wieder zurückzusetzen. Und dann habe ich das auch in einem Teil der Datenbank einfach gespeichert, diese ganzen, keine Ahnung, 100-stelligen Passwörter, die ich da verwendet habe. Und wo ich hoffe, dass es nie wieder mit meinem Passwort anmeldet. Aber das ist halt auch, das ist so ein Spezialfall halt.
Es klingt wirklich sehr speziell.
Genau.
Richtig.
Nee, ansonsten ich kann auch nur sagen, also ich nutze halt schon seit ewig und 3 Tagen so verschiedene Arten von Passwortmanagern. Und ich bin damit super zufrieden und komme damit sehr gut zurecht und versuche auch meine Umgebung quasi zu überzeugen, das auch mit zu verwenden. Also, und es ist auch in der Tat so, dass ich. Wenn ich da an die neuere Zukunft denke, also am Anfang halt KeePass X immer verwendet und empfohlen habe. Und dann irgendwann dann auf das C dann angehangen habe an meine Software. Allerdings gab es dann doch einige Stolperstellen. Also KeePass X funktioniert da bei einigen Seiten problemloser als bei KeePass XC. Da musste ich dann nochmal ein bisschen nachjustieren.
Im Sinne der Ausführung?
Im Sinne der Ausführung, ah, genau.
Okay. Na gut.
Ja, es gibt dann vielleicht noch dazu, das alte KeyPass-X war ja das 0,4-Version, 0,4. Mhm. Das ist das für das alte Dateiformat nur und es gab dann irgendwann die Reimplementierung in Qt 5 dann auch. Mhm. Das war das dann, das 2.0, das ist nie wirklich released worden. Es gab dann verschiedene Beta-Source-Code-Dumps und ich glaube vielleicht noch ein Windows-Build oder so. Aber das ist dann so der Punkt, an dem das dann stehen geblieben ist. Mhm. Und auf dem haben wir dann auch aufgesetzt. Von daher, wenn gibt es definitiv auch einige Bugs oder gab es vielleicht mittlerweile hoffentlich nicht mehr so viele, die vielleicht in dem alten Keepers X nicht drin waren, die dann im neuen drin waren, die wir dann einfach geerbt haben quasi aus der Beta-Software, die wir geforkt haben.
Ja. Und guckt ihr euch eigentlich so andere Software auch an, also sowas wie LastPass oder OnePass oder
ich selbst oder? Tatsächlich gar nicht, ich sollte das vielleicht ein bisschen mehr machen, aber wir kriegen immer Nutzerfeedback. Passwortsoftware XY hat dieses Feature, können wir das nicht bitte auch haben?
Okay.
kommt häufig genug.
Und wie kann man euch am besten überzeugen, ein neues Feature einzubauen?
Entweder eine gute Implementierung direkt abliefern. Das ist gerne gesehen, sofern die Implementierung halt irgendwie nicht völlig out of scope ist und irgendwie das gesamte Programm umschreibt oder so und irgendwie 500.000 Zeilen Code für irgendwie ein kleines Feature mergen möchte, dann ist das gerne gesehen. Ansonsten halt einfach auf GitHub schreiben, Punkt darlegen, warum man das gerne haben möchte, warum das sinnvoll ist und dann gucken, was passiert.
Schön.
Und gibt es irgendwelche großen Sachen, die geplant sind jetzt für die Zukunft? Einige hat es ja jetzt schon angedeutet mit der Umbau der Oberfläche.
Genau, das ist auch schon implementiert. Das ist auch schon alles, wenn man sich den Develop-Branch mal selbst baut, dann ist das Programm schon sehr anders.
Noch gar nicht aufgegeben.
Ja, das ist vieles davon ist schon implementiert. Einige Sachen sind noch nicht implementiert. Also, aber das Größte, was jetzt noch kommt, ist ein bisschen Umbau im Nutzerinterface, dass wir ein paar vernünftige Icons haben. Also ich habe letztens erst so ein HiDPI-Fix mal gemerged, nachdem ich dann jetzt auch ein neues Notebook habe, was halt auch ein 4K-Display hat, konnte ich das dann tatsächlich auch mal nicht nur blind irgendwie einen Patch machen und dann irgendwie Nutzer fragen, ob das irgendwie funktioniert. Und dann funktioniert es natürlich nicht, sondern das einfach selbst mal testen und habe den dann gemerged, das funktioniert. Was natürlich jetzt noch folgen muss, sind natürlich vernünftige Icons. Aber nicht nur aus dem Grund, dass die Icons zu niedrig aufgelöst sind, sondern auch, dass es die alten Icons sind, die wir einfach von Keepers X geerbt haben und die auch vielleicht nicht die optimalen Icons sind. Solche Sachen, ein paar andere Nutzerinterface-Umbauten, ein bisschen Synchronized Merge nennt sich das, dass man halt ein bisschen aus verschiedenen Datenbanken Einträge mergen kann. Ansonsten, das sind eigentlich so die großen Features, die jetzt noch kommen müssen, das meiste schon implementiert.
Soll auch nicht noch irgendwas kommen mit dieser Gruppenübersicht, dass die dann irgendwie aufgelöst wird oder sowas, dass diese Gruppen umgebaut werden?
Nee, haben wir eigentlich nichts geplant. Okay. Also es gibt ein Feature-Request, dass man da ein bisschen besser drin suchen kann, also dass man die Gruppen rechts in dem Entry-Feld halt auch noch mit angezeigt kriegt und so ein paar andere Kleinigkeiten, wie dass wenn du irgendwie gesucht hast und dann eine andere Gruppe auswählst, dass dann halt die Suche abgebrochen wird, dass du dann nicht irgendwie trotzdem, dass sich da nichts verändert, wenn du da links klickst. So, solche Sachen. Das sind halt so ein bisschen ein paar kleine Sachen, die noch kommen müssen. Aber ansonsten so Sachen, wie gesagt, der neue Nutzer-Onboard-Screen, der ist schon da und an diverse andere Dinge. Also ich bin immer wieder überrascht, weil ich nutze dann halt eher dann den Develop-Build dann halt auch und bin dann manchmal überrascht, was dann noch nicht drin ist in den alten Versionen. Das auch, wenn da manchmal noch irgendwelche Bugs oder welche Features nicht drin sind, dann genau, dann liegt das daran.
Na, ich denke, da haben wir jetzt eigentlich einen schönen Überblick über die Software gewonnen. Also eine Frage, die mir eigentlich noch so am Herzen so noch einfällt, ist, wenn ich jetzt sozusagen schon diese Idee habe, Mensch, ich will das Feature XYZ haben, ist es dann sinnvoller, jetzt zunächst erstmal zu euch in den Chat zu kommen und zu sagen, hier, ich möchte das haben oder lieber erst einen Pull-Request machen oder was würdest du sagen, was ist der beste Weg, um jetzt so was für euch mitzumachen, also wenn man mitarbeiten will?
Am Ende muss auf jeden Fall ein Feature-Request halt aufgemacht werden auf GitHub. Du kannst natürlich vorher gerne in den Chat reinkommen, das ist aber nicht mandatory. Also du kannst auch einfach direkt zu GitHub gehen, wenn dir das lieber ist. Aber kannst natürlich auch informell im Chat vorher fragen.
Okay. Schön. Genau. Dann kann man nur sagen, also alle da draußen, nutzt das Teil.
Ja, bitte nutzt es.
Genau. wo war das nochmal zu finden?
Keepersexy.org.
Genau. Und wenn ihr Verbesserungen habt, dann, wie schon gesagt, macht einen Pull-Request auf, geht in den Chat. Und also gerade Open-Source-Software lebt davon, vom Mitmachen.
Vom Beteiligen.
Und ja, das kann ich also allen nur ans Herz legen. Und ich denke, es wird bei euch auch sein, wie bei allen Projekten, also selbst eine kleine Berichtigung, sei es ein kleiner Change, eine Zeile im Quellcode ist genauso willkommen wie ein 100-Zeilen-Change. Wie auch alles dazwischen.
Die Nutzer, das Feedback ist das, was uns dann halt irgendwie quasi am Leben und am Laufen hält.
Genau. Ja, und das ist eigentlich ein gutes Schlusswort, finde ich. Also wir danken dir nochmal, dass du hier den Weg von Weimar genommen hast. Und ich weiß nicht, Jörg, magst du noch was sagen?
Nee, das war eigentlich ein guter Abschluss der
Sendung.
Sehr schön.
Dann danken wir euch fürs Zuhören, wünschen euch viel Spaß beim Benutzen der Software und bis zum nächsten Datenkanal.
Na, tschüss.
Tschüss. Ciao.
Jetzt nicht auf den Löschen-Knopf drücken.